Ja, ihr habt erfolgreich geschafft, mich davon zu überzeugen, dass ich mir das Spiel in meinen Kurzurlaub letzte Woche zu den Allerheiligen Ferien mitgenommen habe und es auch angefangen habe zu spielen. Und ich muss sagen,
hallo zur Geekzone. Wir sind zurück und zwar dieses Mal sind wir zurück in voller Besetzung. Nicht hier mit unseren Gästen, die sich sehr wacker geschlagen haben letztes Mal, sondern diesmal sind wir wieder die alte Runde. Da ist zum einen der Philipp.
Servus.
Oh, das war jetzt aber hallo. Verzögert. Hallo,
Philipp. Habt ihr mich gehört?
Ja.
Ja, ich bin da.
Also der Philipp ist auch da, genau, ist reingekommen. Dann der Christian.
Ich war die ganze Zeit schon da.
Ich habe den Philipp nicht abgehalten, nein, ich bin auch da. Aus dem Man Cave, frisch gekleidet in meinem neuen Sailor Moon T-Shirt.
Okay, und der Tax.
Okay. Servus Leute, ich bringe euch den Demogorgon heil.
Ja, und meine Wenigkeit.
Machen wir heute die Sonderfolge über Homoerotik, ja, oder was wird das?
Wir hatten ja nur eine kleine Pre-Show.
Genau, hallo, ich bin auch da, der Peter. Ja, wir hatten eine sehr unterhaltsame Pre-Show und ihr merkt schon, ich glaube, da kommt ein bisschen durch, wie es da so abging. Irgendwann werden wir die Pre-Show auch mal hinter einer Paywall für euch bereitstellen, aber aktuell ist es noch nicht so weit.
Oder ihr seid ganz besonders toll, bewerbt euch als Gast. Teilnehmer in dem Podcast und seid ihr einfach dabei bei der Pre-Show.
Hey, das ist auch nur für die Pre-Show sozusagen.
Dann bleibt es so
ein bisschen aufwärmen. Exklusiver.
Das ist eine gute Idee. Genau, bewerbt euch doch für unsere Pre-Show und dann, das ist eine gute Idee. Vielleicht kriegen und wir da auch mal einen Kommentar von euch.
Die leben auch noch, also nicht, dass wir jetzt wieder mit Philipp und Tax reden müssen, weil die anderen einen kleinen Unfall hatten, nein.
Nein.
Nochmal also einen herzlichen Dank an unsere letzten Gastredner, Ludwig, Chris und Basti, es war sehr nett.
Ja, wir hatten ja auch ein ganz tolles Thema letztes Mal. Zelda, Breath of the Wild und Zelda im Großen und Ganzen. Was wir heute machen?
Ich habe es auch richtig genossen. Ich habe die Folge angehört, hat richtig Spaß gemacht.
Was wir heute
machen? Zum Anhören war es cool, ja, auch wenn es um so ein Randgruppenspiel ging.
So, jetzt müssen wir uns mal wieder setteln. Die Pre-Show war einfach zu, die hat uns wirklich zu sehr aufgeputscht. Bewegt. Heute machen wir eine Plauderstunde. Heute erzählen wir mal wieder, was haben wir gespielt, geschaut in den letzten Wochen. Es sind ja doch schon Wochen, doch schon eine Zeit her. Und damit wir auch ein bisschen Überleitung zur letzten Episode haben, wo es ja um Zelda ging, wo es ja in erster Linie darum ging, den Christian davon zu überzeugen, dass er das Spiel vielleicht doch mal antestet, mal probiert, mal alle Zweifel beiseite lässt und schaut, ob es ihm taugt. Der Christian fängt auch an. Und der Christian fängt auch an mit seiner Kurzkritik zu Zelda Breath of the Wild.
Genau so machen wir das. Danke, Peter. Ja, ihr habt erfolgreich geschafft, mich davon zu überzeugen, dass ich mir das Spiel in meinen Kurzurlaub letzte Woche zu den Allerheiligen Ferien mitgenommen habe und es auch angefangen habe zu spielen. Und ich muss sagen, was für ein Riesenhaufen Scheiße dieses Spiel. Ich muss es leider so harsch sagen, also ich habe weil alle, die das Spiel ja mögen und so, sich jetzt kaputt lassen, der schafft das Tutorial nicht. Ja, nein, also ich habe mir wirklich, also es gibt selten ein Spiel, wo es mir so leid getan hat, dass ich da sogar nochmal eine Stunde reingesetzt habe, um zu probieren, ob es nicht doch noch zündet. Nachdem ich dann den letzten Hock-Goblin-Stab bekommen habe, das wurde mir dann zu viel.
Und das kostet ja auch Geld?
Alles. Nein, was?
Spiel.
Ja, und die Zeit.
Ja. Naja, aber also das Spiel hatte der Christian ja vorher schon.
Genau. Ich wollte es wirklich mögen, deswegen habe ich dann doch nochmal eine Stunde probiert und nochmal eine Stunde probiert.
Klappt
ich
doch
wollte es wirklich mögen, weil mir wirklich die Welt eigentlich gut gefallen hat. Aber das ganze Gegnerdesign und auch mit dieser Story, wie sie erzählt wurde, mit diesen kleinen Soundeffekten dann immer und den Texttafeln, das nein. ganz schwer in Worte zu fassen, weil normalerweise spiele ich auch Spiele, wo alle sich an den Kopf fassen. Dazu auch gleich noch danach habe ich eins, das in diese Kategorie fällt. Ich will niemandem zu nahe treten, aber nein, Zelda, ich bin nicht Zelda-kompatibel. Es ist einfach nichts
für mich. Wie weit hast du es denn gespielt?
Wenn man da noch kurz nicht weit halt, keine Ahnung. Ich habe diese ersten drei Dungeons, bis man halt da seinen Gleiter dann bekommt.
Okay, also wirklich das Tutorial eigentlich. Aber dann hast du halt gemerkt, es ist nicht dein Game.
Es ist wirklich nicht mein Game. Ich kam mit der Steuerung nicht zurecht, dass die Waffen dann dauernd auch eben kaputt gegangen sind und so. Das hat mich viel mehr gestört, als ich eigentlich dachte dann nach dem letzten
Podcast. Okay, obwohl wir so vieles ja eigentlich versucht haben zu entkräften, dass es ja vielleicht doch ganz cool ist und da hat man sich ja doch was bei gedacht. Ach, das ist ja spannend, okay.
Ja.
Ja, schade eigentlich, aber jetzt weißt du es.
War nix. Und diesmal kann ich es nicht mal dem Chris verkaufen, weil er hat es ja schon.
Okay, ja gut.
Ja, genau, so viel zu Zelda. Und damit ich nicht zu lange hier rumschweife und sowas, mache ich gleich weiter, oder?
Ja, genau.
Und komme zu dem Spiel, das mich doch deutlich mehr überzeugt hat, das hier auch einige...
Christian?
Also Tax ist zumindest über das erste Dschungelbild hinweggekommen. Ich rede von der lieben Lara Croft und dem neuesten Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, das ja auch schon irgendwie, Ende September rauskam.
Ja.
Ich habe es mittlerweile auch durch, jetzt auch schon eine ganze Zeit lang durch. Ich habe nicht 100% abgeschlossen, weil das war dann zu grindy alles, aber doch dann hier die Challenge-Tombs und die Hauptstory und einige Nebenmissionen und sowas gemacht. Und ich muss nur sagen, als Fazit, es ist das für mich Beste von dieser neuen Trilogie.
Ja.
Obwohl es, also mich hat es nicht am meisten überrascht, weil am meisten überrascht hat mir wahrscheinlich doch das Erste, dass sie aus der Marke Tomb Raider damals wieder so das rausgeholt haben. Aber es hat die besten Neuerungen, konsequenten Weiterentwicklungen einfach von diesen Mechaniken aus dem ersten und zweiten Teil.
Cool.
Von der neuen Trilogie und halt jetzt auch wieder und den Fokus noch ein bisschen mehr aufs Erforschen und Klettern und auch diese Challenge-Tombs mit Physikrätseln und so Zeug gelegt und ein bisschen noch mehr weg vom Kämpfen, wie es noch davor war. Zumindest dem Hauptteil vom Spiel am Ende, es ist dann doch mal wieder eine riesige Schlachtplatte, wo man dann einfach sich durchbeißen muss und kämpfen muss.
Aber da kurz eine Frage. Bei Rise of the Tomb Raider, ich habe es ja nicht durch, aber ich habe immer gehört, das wird am Ende dann auch so, dass da auf einmal nochmal unglaublich viel Kämpfe, Schlacht und sonst was ist. War das dann ähnlich?
Rise war das Zweite, oder?
Das Zweite, ja, genau.
Ja, war es genauso. Auch am Zweiten wird es auch nochmal richtig am Ende, so das letzte Drittel, vermehrt Kämpfe und halt mit einer ganz doofen, die haben ja diese so eine Schleichmechanik mit eingeführt da und wo man dann auch mit Flaschen die Leute ablenken kann oder halt diese Flaschen zu Molotow-Cocktails umcraften kann. Lara Craft. Oder halt so Schnittergranaten, Rauchgranaten machen kann. Und das hat im Zweiten eben, das hat mich genervt, weil das hat nicht so gut funktioniert. Im Dritten funktioniert das besser und da funktioniert auch die ganze Schleichmechanik viel, viel, viel besser. Und du hast ganz oft riesige Gegnermassen, die du aber wirklich viel besser durch Schleichen ausschalten kannst. Und da sollte sich das neue Last of Us mal eine Scheibe abschneiden, denke ich mal.
Ach, das wird's tun. Das wird's tun,
ja. Tomb Raider ist
eigene Ideen Spiel haben sie ja nicht. Da müssen sie sich ja davon inspirieren. Also wie gesagt, sehr viel. Die Story ist Banane und das wird ja auch überall vorgeworfen, wobei ich möchte es nicht vorwerfen. Die Story ist deutlich besser als die vom Film.
Genau.
Den neuen Film. Und sie ist gut rübergebracht und sie ist atmosphärisch rübergebracht. Die Grafik ist fantastisch. Wirklich wunderschön.
Ja, ich hatte auch nichts auszusetzen. Also ich muss echt sagen, ich war hin und weg. Ich konnte mich auf das Spiel konzentrieren und darin eintauchen. War echt toll.
Und das konnte ich eben auch. Und zwar halt durch das ganze Spiel hindurch. Also selbst mal, wenn es dann so viele Kampfszenen gab, hat mich das bei weitem nicht so gestört wie beim zweiten. Also überhaupt nicht. Und es war einfach nochmal überall eine Schippe besser. Und muss sagen, es kommt nicht ganz an God of War ran bei mir als zum Spiel des Jahres. God of War ist immer noch eine Spur besser für mich gewesen, für mich persönlich. Aber kommt gleich dicht dahinter.
Und es gab auch innovative Momente mit beispielsweise der Überflutungsszene. Ich mag ja nicht zu viel verraten. Es war schön in Szene gesetzt, wo man sich dann so bei der Überschwemmung durchkämpfen muss.
Das war es dann so, wo es dann so ein bisschen ins komische, abstruse abgleitet, auch von der Handlung her. Da muss man drüber hinwegsehen, aber das hat von der Inszenierung und von den Spielelementen, die dann reingekommen sind, hat es super gut funktioniert. Mhm. Und auch dieses Thema von Shadow of the Tomb Raider, sodass sie halt jetzt endgültig zum echten Tomb Raider geworden ist und nicht mehr so diese leichte, verletzliche Lara Croft, die dann immer rumjammert, wenn sie mal irgendwo runterfällt, sondern hier halt dann schon eiskalt die alle abknallt und aufschlitzt, die ihr im Weg stehen.
Da habe ich eine Frage, Christian. Genau. Glaubst du, dass die Charaktere auch im Laufe der Zeit in den Spielen dann sozusagen altern, so wie Filmschauspieler altern? Oder sagst du, jetzt ist sie anders, reifer geworden?
Naja, das war ja in der neuen Trilogie. Ja, also ich denke mal, ich habe ja auch Last of Us vorhin schon angesprochen. Da ist es, glaube ich, exemplarisch drin hier mit Ellie, dass sie jetzt hat eine junge Erwachsene ist. Also ich glaube, 10 Jahre oder 7 Jahre oder sonst irgendwas älter als wie im ersten Teil. Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, bei Tomb Raider war halt einfach der notwendige Schritt mit der neuen Trilogie, dass sie nochmal mehr oder weniger von vorne anfangen. Aber es war ja die Prämisse, sie wollen ja irgendwie zeigen, wie sie von diesem jungen, verletzlichen Mädchen eigentlich zu dem taffen Grabräuber und männerkillenden Monster da geworden ist. Also das ist Gott sei Dank nicht die Hauptstory und das ist ein bisschen im Hintertreffen, das macht auch nichts aus, weil es interessiert auch keine Sau. Es gibt auch ein paar Szenen, also sie ist auch wirklich, und ich finde, die darstellerische Leistung, also sowohl von der Synchronsprecherin, ich habe es auf Englisch gespielt, sehr gut, auch von diesem ganzen Motion Capturing und so, wirklich super gut gemacht und da bin ich so froh, in einer Zeit wie heute zu leben, wo man grafisch das so darstellen kann und nicht mehr alles nur der Fantasie überlassen ist, wie halt eben beim ersten Tomb Raider vor 20 Jahren, wo man nur Polygone mit nicht beweglichen Texturen gesehen hat und dann dachte, boah, das ist
ja, aber da war die Fantasie schon auch dann wichtig, also damals.
Genau, vor allem mit dem Nude-Patch dann.
Da wurde die Fantasie auf einmal sehr unwichtig.
Also ich muss ja sagen, was mich einfach ein bisschen nervt ist, ich habe mir vorgenommen, dass ich erst Rise of the Tomb Raider spiele, also das zweite, bevor ich mir Shadow of the Tomb Raider hole und das spiele. Jetzt habe ich das Problem, dass ich bei Rise schon zweimal angefangen habe und relativ früh einfach, es packt mich nicht. Was schlägst du mir jetzt vor?
Wie weit bist du denn gekommen?
Ach, das ist nur ganz am Anfang. Das ist vielleicht 3 Stunden, 2 Stunden.
Also wirklich noch hier, bevor wo du am Berg hoch bist, im Schnee noch unterwegs.
Ich bin jetzt wieder im Schnee. Also ich war erst irgendwie im so Wüsten Syrien, glaube ich, und jetzt bin ich wieder im Schnee. Jetzt habe ich da ein Lager und so.
Ach so, ja, das stimmt. Das fängt ja im Schnee an, dann gibt es eine Rückblende
und
dann bist du wieder im Schnee.
Und genau, und dann habe ich aufgehört, wieder aus irgendeinem Grund, obwohl es eigentlich schon ganz cool war und es weiß nicht.
Also wenn du sagst, es ist schon ganz cool, hast du ja häufig mal so, dass dich was nicht packt. Normalerweise, ich denke mir das auch immer, ich spiele ein Spiel und dann kommt was dazwischen, dann lässt es liegen, dann, eigentlich war es nicht schlecht. Aber im Grunde hat es schon immer einen Grund, dass man es nicht weiterspielt. Mhm. Und wenn es da nicht gezündet hat, dann befürchte ich fast, dass es echt sein kann, dass es bei dir auch bei Shadow of the Tomb Raider nicht zündet.
Ja, aber ich habe das erste ja geliebt. Also der Reboot, das erste, das habe ich ja total, fand ich so geil. Es hat mir so Laune gemacht. Allerdings war es da auch so, dass ich da über einen Punkt drüber kommen musste und dann konnte ich es nicht mehr weglegen. Deswegen, ich werde Rise weiter versuchen.
Was ich bei mir den Vorteil hatte, dass das Rise ja wirklich schon eine Weile her ist. Ich habe mir damals ja auch den ersten nochmal, als das Remaster für die PS4 rauskam, nochmal geholt und habe es dann auch nicht gespielt, weil es mir dann zu viel gewesen ist. Also ich wollte dann nicht Rise und das erste auch nochmal spielen. Ich habe es angefangen, aber so nach einer Stunde habe ich mir gedacht, nee, muss jetzt nicht auch noch sein.
Ja. Aber ich meine mich aber auch zu erinnern, dass das zweite am Anfang relativ zäh war. Ich war am Anfang auch ein bisschen enttäuscht davon, aber das hat, finde ich, später sehr schön Fahrt aufgenommen.
Richtig. Also das wurde später besser, aber auch nicht so sehr. Und wenn ich es vergleichen würde, dann würde ich jedem empfehlen,
Das erste und das dritte. Das erste und das dritte war richtig gut. Das Zweier war halt eine Fortsetzung vom ersten.
Ich kann mich auch an nichts mehr wirklich Tolles erinnern, was im Zweier war. Also so ein paar Sachen noch. Aber das war von den Gebieten her alles nicht so eindrucksvoll wie jetzt das Dreier.
Nee, das war eher, also was ich ganz nett fand, war tatsächlich relativ gegen Ende dann schon dieses Dorf mit diesen russischen Bärenpelz tragenden Eingeborenen. oder was auch immer das war. Das fand ich ganz hübsch.
Kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Das ist jetzt auch wahrscheinlich völlig falsch. Wahrscheinlich war sie da schon längst in Lappland und ich habe es nur durcheinander gebracht jetzt.
Ich kann mich nur noch an diese Baba Yaga erinnern zum Beispiel, also diese Hexe. Das war eindrucksvoll und das war ja ein DLC.
Die habe ich gar nicht gespielt.
Ich habe diese super tolle, keine Ahnung, die Edition, wo halt alle DLCs dabei waren. Und das hat dann den bleibendsten Eindruck hinterlassen, weil das war so ein bisschen mit Drogentrip. Du hast dann irgendwelche Pilze genommen und.
Deswegen habe ich es wahrscheinlich nicht spielen wollen. Ich hasse sowas.
Weil das ist doch dann wie Far Cry dann, oder?
Ja, nur in gut. Also Far Cry war witzig damals, aber das war echt geil gemacht.
Ja, Philipp, ja, okay.
So eine ähnliche Szene gibt es jetzt im dritten auch wieder. Also, weil da gibt es auch sehr viel über den ganzen Maya- und Inka-Kult und so eine Mischung dann daraus auch. Ja. Und über so Aberglauben von einem Gestaltwandler. Da gibt es so eine Sidequest, die ausnahmsweise gut ist, weil das ist meine Hauptkritik an dem Spiel. Die Hauptstory ist hervorragend. Die ganzen Umgebungen, es ist typisch, also noch besser als wie in den ersten beiden davor, dass es eigentlich lineare Story ist und du kommst von einem Gebiet zum nächsten, aber du hast riesengroße Teilareale, wo du halt fast Open-World-mäßig unterwegs bist und dort viel machen kannst und dort halt eben auch sehr viel erforschen kannst, um dann diese Challenge-Tooms. Mhm.
Aber kann ich mir die auch klemmen? Also kann ich auch einfach nur Main-Story spielen oder brauche ich in gewissem Maß dann auch
Sidequests? Du kannst klemmen.
Okay.
Ja. Nee, also auch mit den, also ich glaube, du kriegst zwar halt, es gibt ja dieses Skill-Point-System, wo du dann halt je mehr du machst und dann Erfahrungspunkte kriegst und für jeden, es gibt auch Skills, die kriegst du nur freigeschaltet, wenn du dementsprechend die Challenge-Tooms dazu machst. Mhm. Aber ich glaube, das ist noch irrelevanter als in den Teilen davor, weil das Balancing funktioniert und wenn du irgendwie da nicht weiterkommst, du kannst sowohl die Action als auch das Erforschen als auch die Rätsel in 3 Schwierigkeitsstufen einstellen. Mhm. Und ich habe alles auf Medium gehabt und hatte nirgendwo ein Problem. Das war teilweise sogar so, dass bei den Rätseln sie schon viel zu schnell dann gesagt hat, oh, ich muss schauen, dass da und dort irgendwie der Lichtstrahl hinkommt, keine Ahnung was. Mhm. Und ich eigentlich schon wusste, ja, will ich doch, weiß ich doch, aber du halt immer diesen Survivor-Mode angemacht hast, um zu schauen, wie du da eventuell hinkommst. Mhm. Das hat schon fast genervt und auch die Tutorial-Einblendungen kommen bis zum Ende hin immer wieder, dass du dich da halt jetzt festhalten kannst und da die Axt hinwerfen kannst und so.
Wobei mir das geholfen hat, weil ich so selten spiele.
Ja.
Und da komme ich dann mit der Spielmechanik wieder schnell rein. Das ist tatsächlich
genau. Also deswegen,
den Anschluss zu finden.
Ich glaube, dass man es nicht machen muss, Peter. Ja. Aber gerade eben die Krypts sind so leichte Varianten von den Challenge-Tooms. Die sind nicht so wichtig, aber die Challenge-Tooms sind halt fast schon wieder das Highlight.
Ja, die würde ich voll spielen, die liebe ich auch.
Das musst du machen, das ist so, und die sind diesmal noch besser und jede Challenge-Toom für sich einzigartig. Unglaublich geil.
Cool.
Und deswegen, das sollte man schon machen. Aber du findest auch ganz viele Nebenmissionen und die sind teilweise, also die sind so zu 80% mäh. So mit Laufdiensten und Hohldiensten und ja, der wird verdächtigt, dass er jemanden umgebracht hat, das musst du beweisen. Das ist schon eine der besseren Stories, aber nee.
Aber auch wirklich sowas, bring dem mal oder geh mal da und dahin, hol dies und das und bring's hierher. Also auch wirklich solche Sachen.
Ja, aber dann halt nicht nur, dann gehst du da hin zu dem, wo du es holen sollst, dann ist der aber weg, dann musst du den erst suchen, dann musst du woanders hin und den suchen und da, nee, der ist dort und dort, aber der da, du kriegst den frei, wenn du das holst. Ja, also ich weiß nicht, sowas hast du halt keine Ahnung.
Ja, weißt du, was sie da versucht haben? Ich glaube, da haben sie versucht, ein bisschen so diese unvorhersehbaren Sidequests zu machen. Dieses Witcher-Prinzip, dass du ein Sidequest hast, wo du denkst, ja, das ist ja klar und es passiert aber etwas. Es soll was Überraschendes passieren.
Das kann der Philipp sich dazu, ich habe Witcher 3 noch nicht
gespielt. Aber das musst halt auch hinbekommen.
Also die Side-Stories halt, dass man das auch, wenn man es richtig macht, wie ein Witcher, ein ganz anderes Kaliber ist.
Witcher hat es schöner gelöst. Also ich kenne es jetzt nicht in Tomb Raider, aber der Erklärung, also ich habe es noch nicht gespielt, aber der Erklärung nach jetzt würde ich sagen, sie haben es wahrscheinlich tatsächlich versucht, aber bei Witcher war halt tatsächlich jede Sub-Story, jede Sub-Quest eine kleine Geschichte für sich, die in sich geschlossen war. Und insofern kannst du das, glaube ich, nicht vergleichen.
Also da werde ich heute auch noch über ein Spiel reden, das auch ganz gut macht. Aber das kommt erst später.
Das Blöde, Das Blöde ist, dass du halt dann doch, ich habe es halt dann doch gemacht, weil ich wollte halt dann doch irgendwie möglichst viel machen.
Unser Completionist.
Okay, eine Sidequest machst du halt noch und dann ist das auf einmal eine voll geile Sidequest. Also eine von fünf war dann doch wieder voll geil.
Okay.
Also wie ich schon gesagt habe, das mit diesem Mord aufklären zum Beispiel, das war schon echt eine besseren. Es gibt dann noch so ein anderes, wo so ein kleines Mädchen geopfert werden soll und du verhinderst das. Das ist richtig gut. Also das hat es mir dann schwer gemacht, die Sachen doch alle links liegen zu lassen.
Okay. Also würdest du aber sagen, Empfehlung. Philipp, du hast es aber noch nicht gespielt?
Ich habe es original verpackt hier liegen und werde es nach dem anderen Spiel, das du nachher auch noch erwähnen willst, wo ich dir wahrscheinlich ein paar Mal widersprechen muss, werde ich das als nächstes spielen.
Also wirst du es sehr bald wahrscheinlich schon spielen, ja. Mhm.
Man kann sagen,
ja, ich habe noch, hab noch ein paar Stunden vor mir. Also.
Okay, aber sehr cool, Christian. Ich bin wieder motiviert.
Für unter den Weihnachtstisch sozusagen, Tomb Raider.
Absolut.
Ein Kauftipp für Weihnachten.
Und ich bin voll motiviert, dass ich jetzt Rise nochmal versuche, weil ich will das eigentlich erst spielen und dann kommt Shadow. Aber jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr motiviert, das zu tun.
Ja, also cool. Ich würde dich mehr zu Shadow motivieren. Weil die Gefahr ist zu groß, dass du jetzt Rise spielst und dann dir Shadow zu viel.
Habe ich aber erstmal keinen Bock, das stimmt schon, ja. Ach ja, vielleicht wird es auch Shadow. Wir werden sehen.
Genau. So, und jetzt habe ich aber schon ganz schön lange geredet.
Oh ja.
Meine zweite,
und das ganz ohne Dark Souls. Und da ganz ohne Dark Souls.
Genau. Oh, mein Einsatz.
Aha, Dark Souls?
Das wirst jetzt du.
Wie hieß das Spiel? Ich weiß schon nicht.
Ah, sorry,
Tax. Dark Souls?
Nein. Die sind raus. Nee, das. Oh shit, okay.
Meine zweite Rezension geht schneller, weil da seid ihr das falsche Publikum dafür.
Oh, ja,
das danke. Ist, danke. Wobei das der Fips hat ja zumindest ein Spiel von dem guten Sveary65. Das ist der Game Director, Game Designer von dem Spiel. Ich rede von The Missing, J.J. McField and The Island of Memories.
Welches Spiel habe ich von dem? Entschuldigung.
Genau, und das ist nämlich, also das ist von den White Owls Studios, die sind relativ neu gegründet und der Chef davon denen ist Sveary65, ein japanischer Game Director, der unter anderem Deadly Premonition und Dead Dreams Don't Die gemacht hat.
Da habe ich was davon, ja.
Genau, und was beides einen recht zweifelhaften Ruf für absolut schräge Spiele mit so einem ganz wenig nachvollziehbaren Charme, dass alle ganz fasziniert sind davon, obwohl es absolute Scheißspiele sind. Und was soll ich sagen, The Missing reiht sich da fast ein, nahtlos. Also Deadly Premonition, ich muss mal schauen, ob ich es noch finde, ich kann es verlinken, ist auch besonders bekannt für, da gibt es so eine Szene, so eine Dialogszene an einem Tisch, wo im Hintergrund so ein komisches Pfeiflied gespielt wird, das ist eine der legendärsten Szenen aus diesem Spiel auch, wofür es bekannt ist, es ist absolut schräg. Dieser Mann ist ein unglaublicher, sympathischer Typ, ich verfolge ihn auch auf Twitter, er mir auch. Ich weiß zwar nicht warum, aber macht das. das ist echt ein Spaß. Also das ist ein Riesenspaß. Und der hat dieses Spiel, das gibt es für jede Plattform. Ich habe es gespielt auf der Switch. Ach ja, genau, Tomb Raider habe ich auf der PS4 gespielt natürlich. Dieses jetzt, The Missing, habe ich auf der Switch gespielt. Nach meinem frustigen Erlebnis mit Zelda habe ich mir dann im Store nämlich The Missing gekauft. Vom Spielprinzip her kann man nicht viel verraten, ohne zu spoilern. Es ist ein bisschen Limbo-like, das habe ich schon mal gesagt. Es ist nämlich ein Plattform-Puzzle.
Jetzt habe ich die Screens vor Augen. Ah, ich glaube, ich habe es.
Genau, es ist nicht vom Grafikstil her, es ist nicht vergleichbar mit Limbo. Also es ist nicht irgendwie dieser Scherenschnitt oder Schatten-Spiele, sondern schon relativ gute Grafik eigentlich. Und es ist in der Seitenperspektive, links nach rechts, Side-Scroller und Plattform, ja, aber du hast sehr wenig Handlungsmöglichkeit. Du kannst springen und du kannst dich, glaube ich, kannst kriechen und auf allen Vieren oder halt auf dem Boden legen und zu kriechen und du kannst halt Sachen aufheben und schmeißen. Und der große Clou dabei ist aber, und das ist eben, wo es auch, es ist ähnlich morbide wie in Limbo, weil es geht darum, dass du dich selbst verstümmeln kannst oder selbst sterben kannst, um gewisse Rätsel in diesem Plattformer-Puzzler dann zu lösen. Also du musst dich zum Beispiel selber in Brand stecken, um dann irgendwo anders einen Baum anzuzünden, der dir den Weg versperrt. Und wenn sie sich dann entzündet, dann schreit sie auch und ist echt ganz fies, krass animiert, wie sie sich dann windet und sich dann aufsteht und sofort humpelt, brennend dann da hingeht und diesen Baum in Flammen steht. Und du kannst dich jederzeit wieder heilen. Genauso auch, du kannst halt dann zum Beispiel, musst du irgendwo mal in eine Kreissäge reinlaufen, damit dir dein Arm abgetrennt wird. Und mit diesem Arm, den kannst du dann schmeißen, um irgendwo in eine Maschine rein, um dort einen Widerstand zu drücken, damit dann eine Tür aufgeht oder so.
Das schaut doch richtig toll aus. Das erinnert mich an The Cave, so von der Optik auch ein bisschen, oder vom Spielen. Also ich finde, schaut super aus.
Ja, ne? Das war
aber so irgendwie.
Das macht aber die Mechanik finde ich witzig. Das heißt, du kannst dich immer wieder komplett heilen.
Du kannst dich immer wieder komplett heilen und aber wie gesagt, musst du dich teilweise selbst verstümmeln. Du musst teilweise so weit gehen, dass nur noch dein Kopf übrig ist und dann kannst du mit dem Kopf durch die Gegend rollen.
Ach, lustig.
Und
ach,
du Scheiße. Teilweise so ein bisschen hüpfen. Und es gibt dabei, also du kannst dann schon sterben, wenn du halt dann wirklich nur noch der Kopf bist oder sowas und dann wieder in eine Kreissäge rein bist, dann bist du hin. Mhm. Und dann wirst du teilweise recht weit zurückgesetzt und da beginnt jetzt so ein bisschen meine Kritik. Es ist sehr arg Trial and Error. Also an manchen Stellen habe ich nicht gewusst, was will dieses Spiel von mir.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Das ist ja, weil du es mit Limbo verglichen hast. Ich finde ja, bei Limbo ist das gerade nicht so, größtenteils. Da ist das Trial and Error natürlich einmal da, aber normalerweise nach 2-3 Mal weißt du, was du tun musst.
Also gutes Trial and Error. Das ist bei dem Spiel.
Ist es der Sound, ist es der Rhythmus?
Aber teilweise auch. Und vor allem, was dann so gut ist, du musst einfach dranbleiben. Und die Welt oder der Rätselraum, wo du gerade bist, gibt dir genug Hinweise, sei es auch mit Texten, die du findest, oder einfach auch mit Hintergründen oder sonst irgendwie, was du tun musst. Es gab eine einzige Stelle, da habe ich echt ums Verrecken nicht gewusst, was ich tun muss und musste nachschauen. Und ich habe immer noch nicht kapiert, warum man das tun muss. Hab's auch bei diesem Walkthrough-Video nicht, das war No Commentary, Gott sei Dank, das wollte ich mir dann nicht anhören, was er dazu zu sagen hatte. Deswegen habe ich auch keine Ahnung, wie der da drauf gekommen ist. Mhm. Das war eine einzige Stelle, ansonsten konnte ich mich schön durchbeißen. Aber die Mechanik vom Springen und sowas, die ist teilweise so scheiße, das ist das Schlimme an dem Spiel. Und wenn es halt das Trial and Error mit den Rätseln, das war okay. Mhm. Das ist wie bei Limbo. Da, okay, du stirbst, du musst es anders machen. Das hat Sinn. Aber ganz am Ende, das ist wie bei Limbo, am Ende kommt eine richtige Plattformer-Sequenz, wo du ein bisschen mit geschickten Ausweichen bei Kreissägen vorbei und sonst irgendwas. Und bei Limbo gab es das ja auch am Ende, wo du durch diese Blitze oder Elektroschienen rüber musstest und absolut perfekt timen musstest. Und das hat mich bei Limbo auch wahnsinnig genervt. Aber genauso wie bei Limbo hat mich auch bei The Missing mich das so fasziniert, dass ich dran geblieben bin. Ich habe es gestern Abend noch extra durchgespielt, damit ich es heute sagen kann. Ich sage auch nichts zur Handlung. Mhm. Die Story, absolut schräg, wird erzählt in Form von Instant Messages an dem Handy. Du kommst irgendwo hin, dann klingelt dein Handy und dann gehst du ran und dann schreibt dir halt deine Mutter irgendwelche Texte oder deine Freundin von dir oder sonst irgendwas. Mhm, und genau. Und auch ganz schräge Charaktere, wo du nicht weißt, wer das sein soll. Und dann fängt auf einmal auch dann dein Stofftier mit dir zu chatten und so.
Ist es sehr japanisch?
Meiner Meinung nach überhaupt nicht.
Ah, okay. Dann werde ich es mir holen.
außer, dass es furchtbar schräg ist, ne? Aber das ist.
Genau, es ist furchtbar schräg, ich finde genau eben auch die Grundessenz der Handlung absolut gar nicht typisch japanisch. Mhm. Manche Umsetzungen allerdings schon. Also die beschissene Mechanik.
Aber Hauptsache, der Philipp und ich haben mal drüber gesprochen, Hauptsache nicht irgendwie diese hässlichen japanischen Fonts.
Ja, bitte,
hör auf. Nein, hat überhaupt nicht.
Die Street Fighter Fonts, oder wie haben wir sie getauft? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, jeder weiß, was wir meinen. Jeder weiß, was wir meinen.
Resident Evil Font.
Mhm. Nee, aber es hat die merkwürdigste Collection an Emojis, die man in diesen Instant Messages verwenden kann, wo ich mir gedacht habe, so, wow, also wie kommt man auf solche Ideen?
Okay, aber da habe ich Bock drauf.
Respekt, Viri, ich weiß nicht, was dieser Typ sonst noch für Drogen nimmt, aber da ist ein paar ziemlich harter Scheiß dabei.
Tolles okay. Spiel. Für welche Plattform gibt es das nochmal?
Alles. Also es gibt es für PS4, Xbox, PC, Switch.
Gibt es das für iOS? Dann sagst du, es ist ja immer wichtig, dass du es auf dem iPad vielleicht
spielst. Nein, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht.
Okay. Ja, aber dann für Tax vielleicht PS4 und ich werde es mir auf jeden Fall auf der Switch holen, weil das ist wieder perfektes Switch-Spiel in meinen Augen.
Das finde ich eben auch, genau. Ich habe es auf der Switch im Handheld-Modus, das hat perfekt reingepasst.
Ja.
Soundkulisse ist auch hervorragend, sowohl von der Musik als auch von den Geräuschen, speziell wenn ihre Knochen brechen und sie sich wieder gerade rückt. Und so.
Alter, was für einen Krampf spielst du schon wieder?
Also ich finde es jetzt gerade geil. Also der Christian spielt ja viel Scheiß, aber hier hat er mich jetzt gerade, ich mag halt so Limbo mochte ich schon, Inside mochte ich, ich mag Side-Scrolling, ich mag...
Ich bin sicher, was ich bezahlt habe, ich glaube, ich habe 25 Euro, das war es mir wert, weil ich Sveri einfach auf mein Schlepper entgegenschmeiß, wenn ich ihn sehe. Aber ich finde es, also ich, man braucht, glaube ich, ich habe, glaube ich, so 5-6 Stunden. Zeigt es dir, glaube ich, ja nicht an. Weiß nicht, obwohl das die Switch vielleicht ja doch macht, aber.
Ist ein Spiel, das man gut mal so spielen kann, so zwischendrin. Einfach mal rein, ein bisschen zocken, wieder raus. Weiß nicht.
Also gestern war ich schon ein paar Mal hart davor, die Switch an die Wand zu schmeißen.
Das ist faszinierend, dass ein Dark Souls-Spieler, ja, es gibt dann doch Spiele, die dich auch triggern, dass du...
Dark Souls ist ja nicht nur die Schwierigkeit, das ist ja das. Die Schwierigkeit bei Dark Souls macht mich ja genauso wütend wie jetzt in einem anderen Spiel.
Schon, okay, das hört sich immer so an, als hättest du die im Griff.
Nein. Ja, manchmal schon, weil man kann sich's ja auch leichter machen, aber manche Sachen sind halt schon einfach hart und schwer und das nervt mich dann schon auch, wenn du dann wieder den gesamten Weg laufen musst, weil du halt einfach zum Bonfire zurück musst und so.
Ich wollte es eigentlich nur anmerken, dass wir jetzt auch wirklich was zu Dark Souls auch mal gesagt haben.
Ja, genau. Und jetzt, bevor ich jetzt wieder anfange von Dark Souls zu reden, kann ich es nicht uneingeschränkt empfehlen, schaut es euch mal an.
Ja,
und
ja.
Gibt es dem Spiel eine Chance? Das ist auch eines von diesen Indie-Sachen, wo ich sage, ich bin so froh, dass es die gibt.
Geil. Also ich habe Bock. Ja, wenn auf YouTube mal anschauen, macht wahrscheinlich Sinn, ob man den Style mag oder nicht auch, ja. Mhm.
Ja, genau.
Cool.
Und wenn man einfach Bock hat, mal auf eine abgefahrene Story und das halt, das ist das Hauptproblem, so diese Haupttwist der Story, wirklich den gesamten Umfang, den erfährt man erst in der letzten halben Stunde. Man kommt schon ein bisschen früher in die Richtung, wo es sich hinbewegen wird. Aber es ist sehr geil aufgebaut, finde ich.
Mhm. Ja, schön. Du hast ja wirklich viel gespielt. Du kamst ja auch kaum dazu, Filme zu schauen, glaube ich, wenn ich die Liste mir so anschaue.
Stimmt, genau.
Oder ist das neuer Rekord? Erzähl mal.
Ich glaube nicht, dass es Rekord ist. Also, letzten Monat war ja Oktober. Und ich mache seit 2015, glaube ich, habe ich mir auch abgeschaut bei anderen Leuten, denen ich auf Letterboxd folge, dass sie immer einen Horror-Oktober machen. Also einen Monat lang komplett gewidmet dem Horrorfilmgenre, dem ich ja sehr angetan, sehr zugeneigt bin. Und auch dieses Jahr wieder habe mir eine Riesenliste, das fange ich dann immer schon früh an, mir eine Liste vorzubereiten, welche Filme möchte ich gucken. Manche Sachen sind welche, die ich halt einfach schon mal hatte. Da hat du gesagt, da hätte ich mal wieder Bock drauf. Da habe ich etliche nicht geschafft. Guck auch mal wieder so, was gibt's aktuell, was wird so Empfehlungen sind. Da habe ich etliche leider auch nicht geschafft, wie zum Beispiel Hereditary, auf den ich noch sehr, sehr scharf bin, den habe ich nicht geschafft, weil er zu spät rauskam hier in Deutschland auch. Aber ansonsten habe ich doch 21 Horrorfilme geschaut in 31 Tagen.
Hast du da auch Filme, hast du mehrere Filme an einem Tag geschaut oder hast du das aufgeteilt?
Ja, aber nicht gleichzeitig.
Ich hätte es dir zugetraut, also so ist er nicht. Dem Philipp hätte ich es zugetraut, der macht ja sowas.
Genau. Niemals.
Nein.
21 Filme in 31 Tagen. Filme,
da habe ich nicht 100% meiner Aufmerksamkeit gewidmet, sondern vielleicht auch mal nebenbei ein bisschen gesurft oder sowas, aber
ja, klar.
Filme geschaut. 21 Filme in 31 Tagen.
So, genau. Und jetzt erzählst du uns bitte.
Ich sagen muss, dass ich die letzten Tage ja war ich ja im Urlaub und da hatte ich nur eingeschränkte Möglichkeit, was zu gucken, weil da musste ich auf das zurückgreifen, was in Netflix und so kam. Da habe ich mir zum Beispiel auch American Horror Story angeschaut. Das ist aber ein Thema für einen anderen Podcast, weil da bin ich so enttäuscht. Nur so viel dazu.
Okay, aber du jetzt...
Die letzte Staffel, oder?
Die erste Staffel.
Ich ganz ja wichtig, noch Leute, wir haben es ja noch nicht verraten. Der Christian erzählt jetzt von allen 21 Filmen.
So, genau, Nummer 1.
Nein.
Don't do it. Das ganz Tolle an diesem, weil es ja dieses Jahr gibt es eine ganz besondere Gelegenheit noch. Es gab, lief ja der neue Halloween-Film an. Deswegen habe ich mir etliche, darunter waren etliche Halloween-Filme, die ich mir angeschaut habe. Aber der Klimax war sozusagen mit dem Philipp und auch mit unserem Gastredner vom letzten Mal, dem Chris, ins Kino zu gehen.
Yay!
Und mir Halloween anzuschauen.
Gut. Das war sogar ein guter Film.
Richtig. Also, guter Film. Ja, es war ein guter Film für das, was er sein wollte.
Und ja, es war ein guter, Entschuldigung, es war ein guter Halloween.
Es war ein guter Halloween. Genau, das ist nämlich wirklich das. Ich glaube, der kommt relativ schlecht weg, weil er ist halt ein Halloween-Film. Also der ist halt der Film vor 30 Jahren, nee, 30, 40, oder? 40 Jahren.
Nein, der ist für das, was er tun soll, ist der perfekt.
Und er war so oldschool, so vorhersehbar und Michael Myers war wieder so cool.
Spoiler, Michael Myers bringt Leute um. Ne?
Genau.
Also und er spielt auch in der Retro-Zeit, nicht aktuell, oder?
Nein, er spielt aktuell. Nein, er spielt jetzt aktuell. Ja, ja. Er ist gut gealtert, weil er war ja damals eigentlich schon nicht mehr so ganz. Und Jamie Lee Curtis ist nicht so gut gealtert, aber ist in dem Film
geworden, auch
wieder eine geile Wurst.
Also, passt halt voll in die Rolle. Ich habe nur den Trailer gesehen und habe mir gedacht, das ist ja schon erstmal sau cool. Film habe ich nicht gesehen, aber da dachte ich nur, das ist ja schon irgendwie cool. Also wenn sie das so durchziehen,
ja,
mit dem Teil von damals.
Total, es hat total gepasst. Also da muss ich echt sagen, das war so ein Revival der damaligen Zeit, dass es besser gemacht hat als unser Predator.
Das stimmt allerdings, genau.
Oh, cool. Predator war schlimm.
Bodycount war sehr hoch, die Kills waren teilweise sauwitzig.
Die waren teilweise allerdings einziger Kritikpunkt für mich, Kritikpunkt bei einem Slasher-Film, ja. Also die Kills waren teilweise ein bisschen unmotiviert. Also im Sinne von, das meine ich mit unmotiviert. Also die Motivation, genau diese Person zu töten, war mir jetzt nicht immer sichtlich. Mhm. Ja?
Mhm. In den Teilen davor hat sich das ja immer mehr aufgebaut.
Daran, das hatte irgendwie einen Faden, aber.
Familie, genau, dass er seine Familie auslöschen muss. Aber das hat sich hier irgendwie ein bisschen verloren.
Also es gab da wirklich so die eine oder andere Szene, wo halt, du siehst halt irgendeine Person, die von innen aus dem Fenster rausguckt und auf einmal steht er hinter ihr, hackt sie kurz kaputt und geht wieder, ja?
Ja, aber da wollte das Messer.
Also stimmt, ja, er hat aufgerüstet. Ja, trotzdem war es, also es war halt so vom...
Ja, und da gibt es ja auch eine große Kritik, weil das ist ja da bringt er irgendwie die Mutter um das Messer zu kommen und geht an der Babywiege vorbei und das Baby lässt er leben. Und da sagen alle so, ja, der macht so unmotiviert alle Kills und warum sollte er jetzt das Baby am Leben lassen?
Das Baby hatte halt kein größeres Messer als die Mama, ja.
Genau, das ist halt so wie mit dem Predator, der dann auch die Unbewaffneten in Ruhe lässt.
Genau, weil die sind ja nicht sportliche Herausforderungen.
Nee, also wie gesagt, auch da, ich habe mich köstlichst amüsiert, nicht nur wegen meinen Kollegen da, die mit im Kino waren. Philipp, danke nochmal, es war echt saugeil.
Danke, Chris. War mir eine Freude.
War echt ein Spaß, dass wir das geschafft haben. Hätte ich nicht gedacht, das war super.
Also auf jeden Fall eine Empfehlung für jemanden, der Halloween mag, der auch die alten Halloween mag. Also
jemand, der Horror mag und auch ein bisschen Halloween was anfangen kann, der kommt da eh nicht dran vorbei. Mhm. Jemand, der mit Halloween gar nichts anfangen kann, guckt sich den an und wird sich denken, naja, jemand, der auch mit Slasher-Filmen nicht viel anfangen kann, naja, die haben halt alle, dann gucke ich mir sowas halt auch nicht an.
Ne? Ja, unwahrscheinlich, das stimmt.
Richtig.
Außer man lernt den Predator wie der Tax.
Der Tax fand den Predator gar nicht so schlecht, dass er jetzt auf einmal so sagt.
Gesagt, der war nein, total
er war unterhaltsam, aber er ist nicht.
Aha, also das letzte Mal ist noch geschwärmt.
So. Naja, vielleicht verblassen ja auch manche Filme.
Das schaut so aus.
So ja, geschwärmt. Die Zeit.
Vier von sechs.
Wenn ich heute meine Heimat. Also,
ich werde mir den auch nochmal anschauen, auf jeden Fall, wenn er auf Blu-ray raus ist. Diesmal haben wir ihn so auch sogar im O-Ton gesehen.
Cool.
Was dem Ganzen schon geholfen hat auch. Und
stimmt, die Dialoge waren so tiefgehend.
Unglaublich, unglaublich. Aber
muss man also
ich habe viel Kritik ja da, ich habe mir dann auch bei einigen Podcastern Kritiken über den Film angehört, die ich nicht nachvollziehen konnte, dem sie vorgeworfen haben, der versucht halt alle von diesen, weil es geht um drei Generationen von Strodes, also die quasi Schwester von Michael, die Jamie Lee Curtis, die hat eine Tochter, ihre Tochter hat sie halt, die hat ein ziemlich gestörtes Verhältnis zu ihr, weil die auch vom Jugendamt dann weggenommen wurde, weil die Mutter die ganze Zeit sie nur darauf vorbereitet hat, dass der Michael irgendwann ja mal wiederkommen wird und wenn er wiederkommt, müssen sie vorbereitet sein, um ihn platt zu machen.
Okay. Hatte ein bisschen was von Sarah Connor in Terminator, das Teil der Story, ne?
Das stimmt allerdings, genau. Das stimmt. Nur war sie noch weniger Mann als John Connor, die Tochter, und hat dem Ganzen halt natürlich auch, hat gedacht, oh, meine Kindheit war für den Arsch und du bist schuld. Okay. Und die hat nochmal, die hat auch nochmal eine Tochter und um die geht es auch so ein bisschen. Und man, da, man wird dem vorgeworfen, also manche haben dem vorgeworfen, das ist nicht klar ersichtlich, dass jeder von diesen drei ist, will eigentlich die Hauptdarstellerin sein, und das finde ich gar nicht. Also nein, die Hauptrolle hat Laurie Strode, hat Jamie Lee Curtis, und ganz, ein, ganz, ganz offensichtlich. Und klar, diese Story, dass sie halt ihre Tochter ihrer Kindheit beraubt hat, weil sie sie vorbereitet hat auf Michael, das hat, spielt eine Rolle, und das finde ich eigentlich, fand ich richtig gut. Mhm. Voll cool.
Schön.
Ja, war ein schöner Film, kann ich mich
nur und ich finde die Maske immer noch geil, wobei, weiß ich jetzt nicht, wie viel sie mehr mit dem Original zu tun hatte, weil ich weiß nicht, wer es weiß von euch, weiß jemand, was das, was die Originalmaske eigentlich war?
Das hat man schon mal gesagt. Halloween?
Hat was sie darstellen mal? Sollte, oder was?
Ja.
Keine Ahnung.
Kann schon es mal. War eine Captain Kirk-Maske, von William, eine William Shatner Captain Kirk-Maske. Ach, die damals John Carpenter genommen hat, und ich glaube, hat sie ein bisschen bleicher gemacht und so Sachen. Und
ach, nee,
das, das gruselige Äußere ist einfach nur William Shatner.
Sehr lustig.
Das ist doch was? Die dunkle Seite von true. Star Trek. Ja.
Okay. Schön. Christian, das waren jetzt jede Menge Filme. Jetzt erzählst du uns von deinem 21. auch noch.
Richtig. Eine ganz besondere Erwähnung. Ich habe es auch schon mal schwärmend in unserem Gruppenchat rein, und weil ich zumindest hoffe, dass der Philipp sich den angucken wird. Ich rede von dem Film Summer of 84.
Habe ich noch vor, ja.
Genau, der relativ neu rauskommt. Genau, 84.
Da bin der ich ja Film, geboren, 84. Das ist, muss ich mir fast anschauen. Das ist ja mein
Geburtsjahr. Das ist ja ein Geburtsjahr, genau.
Ja.
Der spielt auch in diesem Jahr. Also der spielt im Jahr 84.
Cool.
Und er handelt von einer Gruppe Jugendlicher während ihrer Sommerferien, die sich mehr oder weniger zu Tode langweilen, was man halt so damals gemacht hat, weil Pornos im Internet gab es nicht, Videospiele gab es, es gab ein Atari ST, oder nee, nicht mehr Atari 2600, mit dem man Pac-Man spielen konnte. Sowas ist nicht ganz ferienfüllend, und deswegen, die beschäftigen sich so richtig miteinander und halt Abenteuertouren, nachts spielen sie Manhunt mit Taschenlampe und Zeug, und eigentlich alles Idylle und so ein Vorort, amerikanischer Vorort Idylle, und in der Gegend passieren aber schon seit einiger Zeit, verschwinden immer wieder Kinder, die dann ermordet auch gefunden werden, teilweise ermordet gefunden werden, teilweise auch nur verschwunden sind und nicht mehr gefunden worden. Und einer der Hauptdarsteller eigentlich von diesen Jungen, der da Zeitungen austrägt, sieht einmal, erkennt der auf einer Vermisstenanzeige einen Jungen, den er im Haus von seinem Nachbarn, das der örtliche Polizist ist, gesehen hat. Und dann anfängt, diesen Polizisten zu verdächtigen. Und sie versuchen dann alles, um diesen Polizisten auf die Spur zu kommen, und sind ganz fest davon überzeugt, dass der Metzger von dieser Area da, keine Ahnung, wie die heißt, da ist, und versuchen ihn drauf zu kommen. Und der Film ist eine Mischung, ich habe es, glaube ich, wie habe ich es mal beschrieben, nachdem er auch in den 80er spielt, das ist sehr viel Hommage dann auch an die 80er ran, das ist echt eine Mischung aus Die Goonies und Stand By Me und
geil.
Was spielt noch so mit rein?
Ja, aber das ist ja so genau, da ist dann Stranger Things hier irgendwelche.
Ja, ein bisschen Stranger Things ist natürlich auch, weil es ja auch so hart hier jetzt gedreht, aber halt auf die 80er abspielt.
Ja, geil.
Wirklich faszinierend, wie gut es auch gemacht ist. Mhm. Sehr akkurat alles halt die 80er auch umgesetzt. Und das Macher-Trio dahinter, oder die Leute, die nennen sich RKSS, das sind Kanadier, RKSS für Roadkill Superstar. Die sind im Genre-Bereich oder halt in so Indie-Bereich relativ bekannt. Die sind bekannt geworden mal mit einem Indie-Kurzfilm, der heißt Le Bagman.
Um einen
irren Serienmörder, der eine Papiertüte über den Kopf hat, Le Bagman.
Ja,
da halt alle Leute umbringt. Oh, das sagt dir was, genau. Und danach der nächste große Film, da haben sie aber nicht Regie geführt, sondern nur das Drehbuch, glaube ich, gemacht und produziert, war Turbo Kid. Ach, auch ein Film, der sehr 80er-like
die
ist.
Die haben also Turbo Kid gemacht. Yeah. Den hast du ja auch schon so abgefeiert. Das ist ja
jetzt den habe ich auch schon so abgefeiert und den habe ich auch empfohlen. Und jedem, dem ich empfohlen habe, der sich dann angeschaut hat, meinte, ja, das ist was für ihn. Der hat dann auch gesagt, so ja, der ist was für mich.
Ja, ja.
Und der geht in so eine ähnliche Richtung von Sound und Machart. Also eigentlich Machart, also vom Style her ist es ganz anders. Turbo Kid ist ja so ein Endzeit-Mad Max-Film, aber mehr so Mad Max on a BMX, wo er die ganze Zeit mit BMX rumfährt. Aber halt ansonsten so eine Endzeitstimmung. Und Summer of 84 ist halt wirklich eine akkurate, mehr eine Thriller-Krimi-Crime-Story mit einer Mischung, eben sehr viel mit den Jugendlichen drinnen. So. Ein cool. bisschen It ist auch vielleicht dabei, von mysteriösen Sachen.
Ja, ja.
Suspiria oder nee, nicht Suspiria, wie heißt das? Disturbia oder das Fenster zum Hof und so, weil er ja halt auch das beobachtet und glaubt ihm, der ist das.
Also sowas wirklich, taugt mir voll.
Ja. Ich glaube, das taugt dir auch. Der Soundtrack ist unglaublich geil. Das ist was auch für dich, Peter. Es gibt ja normalerweise nicht so mein diesen Elektro-Synthie-Zeug. Turbo Kid Soundtrack war schon sehr geil. Das war eben auch von Le Matos, heißen die, der, keine Ahnung, die den nice. Soundtrack gemacht haben. Und die haben auch hier den Soundtrack wieder gemacht. Super geil.
Und die haben
super,
einen neuen super, Soundtrack super. Im 80er-Style gemacht? Oder sind das viele elektronische 80er-Songs? Nee.
Die haben, es gibt zwar auch noch so ein paar Lieder aus den 80ern, die da rein gemischt sind, aber die spielen eigentlich keine Rolle, sondern dieser Elektro-Soundtrack, das ist so ein, wie hier, wie hieß Far Cry Blood Dragon, auch so ein Synthie-80er-Soundtrack,
voll gut,
aber neu gemacht.
Ja, schön. Gibt es bei Netflix oder wo gibt es den?
Nein, den gibt es nicht im Stream for free, sondern muss man kaufen.
Okay, habe ich mich verschaut. Ja, dann muss ich warten.
Ich habe mir nämlich auch, es gibt eine schöne Special Edition, die schaut aus wie eine VHS-Kassette.
Naja.
wo der Soundtrack auch dabei ist und so. Die habe ich mir gegönnt und habe es auch nicht bereut. Ich bin ja immer noch medienfixiert.
Also kein Streaming gerade, das ist ja.
Ja, man kann ihn sich bei Amazon halt kaufen oder leihen.
Bei Amazon gibt es ihn also, aber zu leihen. Das ist ja schon mal okay.
Ja, es gibt ihn zu leihen.
Schön.
Wirklich, wirklich und sehr sympathische Schauspieler. Auch oft, was ja oft nicht so einfach ist bei Kindern in Filmen, dass die nicht nerven. Hier, die sind so sympathisch und die wachsen dir so ans Herz und du fieberst bei jeder Sekunde mit, wenn sie dann halt den verfolgen und der ist da, wir können jetzt bei ihm einbrechen und so schauen, was im Keller ist und so. Und du fieberst, zitterst mit, weiß nicht, ganz selten sowas gehabt. Und wünscht dir eigentlich den ganzen Film durch, dass sie es jetzt hoffentlich bald geschafft haben, den richtigen Mörder zu überführen und ja, einfach klasse.
Sehr cool. Zählt der zählt schon in Horror dann rein, in Horror-Oktober, oder?
Ja, der zählt in Horror-Oktober rein, wobei es eigentlich sehr wenig Horror
ist. So Suspense eher, oder? Suspense-Horror ein bisschen auch.
Dann. Genau, also für mich ist das auch nicht so festgelegt, dass das nur, keine Ahnung, mit Monster und übernatürlich sein darf. Ja, es gibt auch Suspense eben oder Slasher oder solche Sachen, die gehen schon auch
rein. Ja, geil, dann hattest du ja einen guten Oktober, oder?
Ja, war ziemlich geil, ja. Wie gesagt, ein bisschen was ist mir noch übrig geblieben. Die ich mal noch gucken kann, aber als erstes hatte ich dann erstmal Deadpool 2 nachgeholt, auf den ich die ganze Zeit schon so scharf war.
Aber welch großartige Überleitung. Deadpool 2, aber da darfst du jetzt natürlich nichts zu sagen, Christian, aber zufälligerweise, glaube ich, hat den der Philipp angeschaut.
Genau, ich klebe
meinen Mund.
Nee, danke Christian, das war wieder erquickend, weil wieder viel Zeug dabei war, was ich vorher noch nie gehört habe.
Ja.
Und sicher auch die Hörer so, ja.
Du hast mich wieder an den Summer of 84 erinnert, den werde ich 84. Nicht meine Sachen jetzt da reinmixen, Tax.
Ja, bitte. Stimmt.
Konzentration.
Ja.
Gut, aber der Peter hat es ja gerade schon gesagt, ich habe mir tatsächlich mal den Extended Cut von, Super Duper Edition heißt er, glaube ich, ne? Christian, du hast mich schon korrigiert. Super Duper Cut von Deadpool 2 angeschaut. War wie erwartet natürlich hochgradig unterhaltsam, wenn man Superheldenfilme mag. Ich weiß nicht, ob der auch funktionieren würde, wenn man sie nicht mag, Peter.
You have to speak up. I cannot hear you with the pity dick in your mouth.
Sorry.
Philipp hat ja wieder bessere Laune, ist ja gut.
Ja, das geht, wenn ich über Deadpool reden darf, geht's. Wobei ich jetzt auch fairerweise dazu sagen muss, der Überraschungseffekt, den der erste hatte, war nicht mehr da. Ja, deswegen fällt mir tatsächlich der erste, der hat einen bleibenderen Eindruck hinterlassen als der zweite, wobei der zweite immer noch sehr, sehr geil war mit Cable und hier seine erste X-Force, die er aufbaut. Das ist schon ziemlich geil gemacht wieder.
Ich will noch was sagen. Kennst du dich damit aus? Den Cable gibt es ja auch in den Comics.
Cable gibt es auch in den Comics, ja.
Ist es da dieselbe Handlung?
Cable ist, bin ich jetzt nicht der Cable-Checker, aber Cable ist bei den X-Men und damit auch bei Deadpool immer wieder so ein wiederkehrender Typ, der aus der Zukunft und der ist mal ein bisschen gut, mal ein bisschen böse, letztlich so wie in Deadpool 2 ja auch, da ist er ja auch nicht völlig böse oder so.
Genau.
Eigentlich ein ziemlich cooler Charakter, also der soll ja auch gerüchteweise in diesem X-Force-Spin-Off, das da jetzt, wenn es Marvel nicht einstellt, kommt, auch ein Mitglied der X-Force sein. Ja, also tatsächlich ein schöner Film. Ich hatte kurz vorher eben gelesen, dass jetzt Marvel tatsächlich eine Rab-13-Version macht von diesem Film. Hab mich dann während dem ganzen Film gefragt, wird es dann ein Kurzfilm? Weil im Prinzip ist es in jeder Szene wenigstens ein Genital, ein Schimpfwort, explizite Gewalt zu sehen.
Ich habe mir da kurz was dazu durchgelesen. Ich glaube, dass das sogar ziemlich cool werden könnte. Wenn ich es richtig verstanden habe, machen die sogar irgendwie so ein, die überarbeiten da auch Sachen. Also da könnte auch sein, dass da dann kein...
Nicht nur. Sie haben tatsächlich einen Nachdreh gemacht.
Ja, ich glaube, dass das witzig wird.
Also man muss gucken. Ich glaube, man darf es nicht als 13er Version von dem Film gucken, sondern einfach noch gucken, dann wird der wahrscheinlich auch funktionieren. Deadpool ist halt einfach so in der ganzen, von den Dialogen her wahnsinnig ordinär, das gehört halt einfach dazu. Ja? deswegen, ich glaube, es...
Dass der Film ist ja ein Film mit einem R-Rating oder halt ab 16 oder sowas, mit einem Humor, der maximal funktioniert bei bis zu 16-Jährigen.
Ja, das ist super. Deswegen funktioniert er bei mir so gut. Ja, das ist...
ich dabei.
Das ist, der funktioniert schon super. Also ich bin da tatsächlich auch gespannt auf diesen 13er-Cut und ich kann es eigentlich jedem empfehlen, der das gerne sehen möchte. Auch hier, also gerade die Super-Duper-Edition ist ja, glaube ich, nochmal 10 oder 12 Minuten länger als die Kinofassung. Und da gibt es einfach so ein paar geile Szenen, wie er am Ende dann sich von Cable dieses Zeitreise-Device reparieren lässt und dann irgendwie Hitler als Baby besucht. Ja, das ist hammergut.
In die Vergangenheit reisen und Hitler als Baby töten.
Genau, was er ja dann doch nicht tut. Ja? Also, ja. Er wickelt ihn ja nur. Also, das ist total so geil.
Gibt es Domino?
Domino gibt es auch.
Ach, die war ja so toll.
Domino ist cool, ja. Ich war auch ein bisschen erstaunt, die Schauspielerin hier, die Negasonic Teenage Warhead spielt, die hat sich ja extrem verändert zwischen den zwei Filmen, ne? Mhm.
Wie weit sind die Filme auseinander?
Nee, also die, keine Ahnung, drei Jahre
oder so. Aber hat es sich soweit, ich habe mir extra den ersten nochmal angeguckt vor ein paar Wochen.
Ich fand schon, dass die sich ziemlich verändert hat. Also ich fand, die sah im zweiten Teil tatsächlich gut aus.
Das stimmt, ja. Aber sie ist ja jetzt auch lesbisch.
Ja, das mag vielleicht dazu beigetragen.
Hat das der Film gemacht oder ist der Schauspieler verändert?
Die war ja auch sehr geil. Hi, Wade.
Hi, Wade. Ja, die hat sich vom Typ einfach so ein bisschen verändert. Die ist wesentlich erwachsener geworden. Die ist jetzt halt nicht mehr nur ein dickes Mädchen, sondern die hat jetzt halt irgendwie eine Ausstrahlung.
Kann dick sein und trotzdem Ausstrahlung haben.
Nein, also Warhead. Jetzt komm nicht mit so einer Political Correctness-Scheiße, ja? Das geht überhaupt nicht.
Wir sind explicit und werden es immer sein.
Nein, ich wollte nicht sagen. Also die war halt vorher, die hat sich halt, die hatte nicht so eine Ausstrahlung. Die hatte halt die Ausstrahlung. Im ersten Teil dadurch, dass es so ein etwas korpulenteres Teenage-Girl war mit einer großen Klappe.
Habe ich da einen anderen Film gesehen?
Naja, zumindest...
Nicht korpulent.
Nein, die korpulent ist falsch.
Die sieht jetzt auf jeden Fall ganz anders aus. Diese Diskussion, die kann immer problematisch sein. Das sieht halt jeder ein bisschen anders.
Korpulent ist falsch. Ja. Die hatte vorher ein sehr rundes Gesicht. Ja, und das hat sie jetzt nicht mehr zum Beispiel. Korpulent ist vielleicht zu viel gesagt, du hast schon recht.
Wirklich sehr, sehr jung, weil man
da. Ja.
Aber hier, Colossus ist halt nach wie vor geil.
Ja, Colossus ist. Wie gesagt, der ganze Film ist eigentlich ganz cool gemacht und dann das passt an allen Ecken und Enden. Du siehst, sie haben mehr Budget dafür gehabt als beim ersten Teil. Sie hat ein paar ganz nette Ideen, aber wie gesagt, also ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich nur daran lag, dass der erste Teil halt. wie sagt man, halt so quasi ein bisschen überraschend war, dass es wirklich in so einer Konsequenz durchgezogen haben. Aber ich denke mir, sie müssen für den dritten schon nochmal wieder sich ein bisschen was einfallen lassen. Ich glaube, exakt die gleiche Nummer funktioniert nicht nochmal so gut.
Genau, ja.
Also der Zug ist...
Witze braucht es dann nicht mehr.
Richtig, der Zug ist, glaube ich, ein bisschen abgefahren. Aber mal schauen, was Disney draus macht. Gehört ja ab 1.1. wieder alles zu Disney.
Stimmt, da genau, war was.
Die X-Men. Und damit haben wir auch tatsächlich mal eine Chance, dass X-Men und Fantastic Four ins MCU auftauchen.
Echt Angst.
Aber Christian, du hast
gedroht hat.
Du hast den nicht gesehen. Christian, du hast den nicht gesehen. Achso, du hast den gesehen, weil du gar nachgefragt hast. Achso, okay.
Ich habe ihn nachgeholt jetzt am Wochenende.
Ah, okay. Weil irgendwie so, das hatte ich so angehört, als wüsstest du noch gar nicht, wer da so alles denn auftaucht und so. Okay.
Nee, ich glaube, das bezog sich gerade auf die Comics.
Bezog sich auf die Comics, genau. Okay.
Dann habe ich nicht richtig zugehört. Zwar,
also es gab mal bei Amazon Prime for free das Cable, Deadpool und Cable Comic, dass du die Vorgeschichte von Cable eben irgendwie erzählt. Ich habe es aber noch nicht gelesen.
Ja, du kannst, es gab auch diesen Typen hier, diesen ohne Superkräfte, den er mitnimmt in seine X-Force aus Versehen. Dave, ja, genau. Den gab es wohl auch in den Comics. Das ist wohl auch so ein Running Gag in den Comics. Den kannte ich aber auch nicht.
So geil. Ja, super. Hier Bill Skarsgård als hier Toxic, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, als Superheld. Ja. Ach, der genau, Shapeshifter oder Timeshifter und so. Ja, das kannst du dich halt dann hier durch die Zeit bewegen. Nee, ich spuck Säure.
Ja. Super. Nee, der
war immer wirklich. Also, da haben Sie auf jeden Fall redet ihr über den Film, ja. Also,
Entschuldigung.
Nein, das ist vollkommen okay. Es kommt mir gerade so vor, als gäbe es in erster Linie coole Charaktere und One-Liner in dem Film.
Ja, natürlich. Das ist eine Ansammlung von abartigen One-Linern.
Ja, genau. Cable, der ein wirklich korpulentes Kind eben töten will.
Ja, stimmt. Das ist ein fettes Kind. Das ist kein korpulentes Kind.
Tax, hört sich das nach einem Film an, den du gerne sehen würdest?
Ich glaube, ich muss mir sowas anschauen, so ein Spektakel. Oder?
Ich habe nämlich auch schon
notiert, was du machst.
Das ist ein Spektakel.
Ja.
Ja, schön.
Ja, gut, dass wir ein bisschen vorankommen. Ich mache jetzt einfach meine Liste von unten aus durch. Ich habe dann tatsächlich noch eine deutsche Produktion geguckt.
Oh.
Hier, Amazon hat mich immer mit dem Kram vollgespammt. Hier Deutschland 83. Eine Serie, eigentlich, also ich fand sie jetzt bisher, ich bin noch nicht durch, erstaunlich unterhaltsam. Was wollte ich sagen? Geht eigentlich um einen ostdeutschen jungen Mann, der quasi unfreiwillig zum Stasi-Spion, KGB-Spion berufen wird und in den Westen geschickt wird. Um sich da als Militärangehöriger, Bundeswehrangehöriger einzuschleichen und die Atomwaffenpläne, Stationierungspläne zu beobachten.
Kannst du mir sagen, warum du sowas anschaust?
Ja,
bei mir würde das sofort durchfallen.
Nee, ganz interessant.
Vom Titel würde ich sagen, skip.
Nee, auch, also das ist jetzt subjektiv.
Oder reingezogen.
Ich hätte gedacht, das wird beim Philipp gar nicht, also in seiner so Filterbubble auftauchen.
Du, Amazon hat mir das immer wieder als Werbung gezeigt, wenn ich irgendwas geguckt habe. Und ich habe mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal, weil ich habe jetzt schon öfter tatsächlich gelesen und gehört, dass sowohl Amazon als auch Netflix die nationalen Produktionen eine sehr hohe Qualität haben.
Aha.
Und ich wollte mir das einfach mal anschauen und ab und zu schaue ich sowas auch tatsächlich mal an. Und ich bin jetzt auch gar nicht so abgeschreckt davon. Also sie verzichten weitestgehend darauf, so die fiesesten Ossi- und Wessi-Klischees durchzukauen. Natürlich gibt es mal so ein paar...
Schade eigentlich.
Ja, nee, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Das wäre mir zu blöd gewesen. Naja, ich sag jetzt nichts. Wir wollen nicht Nein.
Politisch werden, nein.
Nicht politisch werden, genau. Nee, aber sie haben sich tatsächlich gespart, die ganzen Klischees abzuarbeiten. Gut, es gibt ab und zu mal solche Sachen. Der junge Mann aus dem Osten ist halt völlig überfordert, wenn du ihn fragst, welches Stück von der Kuh er für sein Steak haben will. Oder solche Geschichten. Das ist natürlich auch ein bisschen Klischee, aber es ist eine ganz nette Spion-Widerwillen-Geschichte mit so... Man kann es nebenher gucken, wenn man nichts anderes zu tun hat. Ja? Also,
ist das eine Komödie oder ist das mehr so ein...
Christian, wir haben ein Akustikproblem, wir zwei.
Ach, schon wieder. Ist das eine Komödie oder ist das ein Polit-Thriller?
Nein.
Komödie mehr dann, oder wie?
Nein. Also das ist kein, das ist die Antwort Nein auf Komödie oder Politthriller war, es ist eine Erzählung. Okay. Also ich würde es jetzt nicht eindeutig in ein Genre stecken, es ist keine Komödie.
Im Osten.
Nee, so schlimm nicht. Es ist nicht todernst, es ist aber auch kein Klamauk. Also ich würde es nicht als Komödie, man könnte es als Drama bezeichnen. Das ist ja so ein Fallback-Position, wenn du nicht weißt, was das jetzt für eine Serie ist. Es ist eine Drama-Show.
Das ist dein Gebiet.
Na, aber ja. Keine deutschen Produktionen, sorry, da habe ich irgendwie...
Manchmal, es gibt manchmal tatsächlich ganz witzige deutsche Produktionen und ganz gut gemachte.
Ja, aber ich schaue mir erstmal alle anderen an und dann schaue ich mir mal die deutschen Produktionen an.
Ja, dann kannst du ja, wenn du mit allen anderen durch bist, kannst du mal Deutschland 83 versuchen. Wie gesagt, ich finde es nicht völlig schlecht, also man kann das durchaus anschauen, wenn man keine Abneigung gegen deutsche Produktionen hat. Mhm. Die Schauspieler sind okay, die sind gut. Habe ich schon wesentlich schlimmere Sachen gesehen. Die Charaktere sind...
Bekannt ist mit hier so Til Schweiger oder so.
Nee, überhaupt nicht. Dann hätte ich es nicht geschaut. Also es sind tatsächlich größtenteils unverbrauchte Gesichter, die ich jetzt zumindest nicht kenne. Ja. Und es ist eigentlich eine relativ klassische Geschichte. Er wird unfreiwillig gegen seinen Willen Spion und gerät dann da immer tiefer rein, will das aber eigentlich gar nicht wirklich, versucht gleichzeitig mit seinen Verwandten, die zurückgeblieben sind in der DDR, noch irgendwie Kontakt zu halten, die aber eigentlich gar nicht wissen sollen, dass er da ist. Und es ist für mein Gefühl, ich war jetzt da auch noch ein bisschen kleiner als 83, man könnte sich lebendig vorstellen, dass so diese Unterschiede damals tatsächlich so waren zwischen Deutschland und der DDR. Und insofern finde ich das eigentlich ganz cool gemacht.
Cool.
Also insofern habe ich da tatsächlich Spaß dran.
Das war jetzt eine Staffel. Kommt da noch mehr oder
ich ist das einfach die erste Staffel durch? Ich weiß nicht, ob da
so noch eine Miniserie ist.
Es gibt eine zweite Staffel, Deutschland 86. Oh, ich habe es nämlich jetzt gerade gesehen, weil die wurde mir nämlich die ganze Zeit bei Amazon angeboten und da habe ich gedacht, das war schon 86, was ist denn das? Und das hat mir gar nicht gereizt.
Ah, okay.
Jetzt war ich so verwirrt, wie du nur jetzt von 83 gesehen haben und das war nicht die. Da
kommt 89 genau, sicher
das
auch
die,
noch.
Das ist die zweite Staffel.
Ja. Ich glaube, es ist 83, was ich da gerade gucke.
Ja, genau, die erste Staffel.
Bitte?
Ja, mal gucken und vielleicht schaue ich die auch noch an. Ja, und dann gespielt habe ich natürlich auch noch ein bisschen. Da lasse ich jetzt den einen Titel raus, den lasse ich den Peter übrig. Das heißt, ich habe den...
Der
den
steht ja auch gar nicht bei dir auf der Liste.
Eben, ich habe ihn ja schon gar nicht reingeschrieben, weil ich ja weiß, dass dir das eine Herzensangelegenheit ist.
und dir auch.
Ja, nee, gar nicht so sehr.
Ja, sobald, in der Konstellation schon.
Ich habe auf jeden Fall den ersten DLC von Spider-Man gespielt, The Heist. Ist eigentlich die Fortsetzung der ursprünglichen Story ein bisschen, dreht sich um Black Cat, dankeschön. Ja, die sehen sehr, sehr ähnlich aus. Da hat sich Marvel ein bisschen bei DC inspirieren lassen.
Die geilsten Charaktere bei DC.
Ja, Catwoman und Black Cat sind auch genau das Gleiche, sind nämlich eigentlich beides Kunstdiebinnen oder Diebinnen.
Das gibt es ja nicht, oder?
Hoffentlich auch beide im Lederanzug immer.
Also ja, beide im Lederanzug. Ja, es ist eine nette Erweiterung. Die drei Erweiterungen kosten zusammen 20 Euro. Der erste hat jetzt ungefähr 3 Stunden Spielzeit gehabt, hat noch ein paar nette Sachen mitgebracht, ein paar nicht so coole, aber eigentlich ist es mehr vom Gleichen. Also ich habe eine relativ neutrale Einstellung. Ich würde weiterleben können, hätte ich es nicht gespielt, aber es verlängert den Spider-Man-Spaß noch.
Hast du eigentlich über Spider-Man schon gesprochen? Hier im Podcast über das Hauptspiel?
Ich glaube schon, oder?
Ansonsten kann man nur sagen, du fandst das Hauptspiel richtig geil, oder? Also du hast
das Hauptspiel hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich es als erstes Spiel platinieren soll. Aber dazu müsste ich leider tatsächlich so ein paar Challenges erledigen, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, um genug Punkte zu sammeln, dass ich mir irgendwelche Anzüge kaufen kann. Das ist mir zu blöd. Aber ich habe zumindest die Story auf 100% und das Gesamtspiel inklusive Open World, glaube ich, auf 83% oder so durch.
Ja, das ist ja schon mal amtlich.
Das ist schon eine ganze Menge und das war ein wirklich sehr, sehr schönes Open-World-Spiel. Also vor allem haben sie es das erste Mal geschafft, dass hier Spider-Man tatsächlich beim Schwingen, wenn er so schwingt, nur da schwingen kann, wo auch Häuser daneben stehen. Bei den anderen schwang er immer so über den Central Park mitten in der Luft, obwohl gar nichts
war, wo seine
Netze hatte. Und das haben sie tatsächlich richtig schön gemacht. Wenn nichts ist, wo du netzen kannst, dann musst du erstmal fallen, bis wieder ein Netzding in die Nähe kommt. Also hübsch gemacht.
Okay. Ist es eigentlich, das würde mich mal interessieren, ganz kurz zum Spiel, ist es ein recht schnelles Spiel? Also es kommt mir, ist es, du schwingst hier rum und von einer Action zur nächsten, oder wie ist da das Pacing in dem Game?
Also sie erzählen ein
Geschicklichkeitsspiel, oder?
Nein, wenn es so schnell ist. Sie erzählen eine ganz schöne Story. Du hast nicht viel Langeweile zwischendrin. Aber es ist vom Spielgeschwindigkeit natürlich, also ich vergleiche es trotzdem immer noch mit Batman, den Arkham-Spielen, mhm, die ich ja auch sehr mochte, weil im Prinzip ist es das gleiche Spiel mit Spider-Man statt Batman.
Ja, ich frage mich nur, weil du sagst Open World, also in Open World Okay, aber ist es dann nicht so, dass zwischendrin, dass du einfach mal jetzt entscheiden kannst, wo habe ich denn jetzt Bock drauf? Oder?
Doch. Du hast Nebenmissionen, du kannst einfach so ein bisschen rumgammeln und schauen, ob irgendwo ein Verbrechen passiert.
Ah, okay.
Also das ist schon relativ kurzweilig und die Story ist auch ganz, ganz hübsch erzählt, furchtbar traurig am Ende. Und es ist primär mal ein wahnsinniger Fanservice, das Spiel. Also es sind 15.000 Anspielungen auf Spider-Man-Universum und auf künftige Gegner, die vielleicht noch kommen. Und hier, eigentlich kannst du nirgends hin, ohne irgendwas zu sehen, was damit zu tun hat. Ja,
Aber ich glaube, es macht auch Spaß, selbst wenn man nicht der Ober-Spider-Man.
Ja, die Sachen sind...
Werde ich wahrscheinlich 14.000 nicht verstehen.
Du verpasst halt einen Teil. Ja, du verpasst einen Teil, aber es sind irrelevante Teile. Mhm. Also ob du jetzt irgendwo mal... Also es sind auch so nette Details. An Manhattan steht halt zum Beispiel der Avengers Tower. Ja. Oder du kannst an Doctor Strange's Sanctuary vorbeischwingen und solche Scherze.
Ja, das ist
cool, ja. Das ist einfach schön. Also das Spiel, so gefühlt integriert sich das Spiel wunderbar ins MCU.
MCU noch
Marvel mal erklären? Marvel Cinematic.
Ah, okay.
Also es passt wunderbar dazu. Sie haben einen wunderbaren, schönen Dr. Octopus als Hauptgegner. Ja, also ich kann es tatsächlich jedem, auch wenn er nicht unbedingt eingefleischter Marvel-Fan ist, ans Herz legen. Er wird vielleicht nicht jeden der 50 Anzüge, die du für Spider-Man kaufen kannst, wirst du nicht jeden kennen und wissen, wo er herkommt und auf einmal geil finden. Du nimmst halt den du am coolsten findest. Das mache ich aber am Ende auch. Ja. Also.
Ja.
Ne?
Ja.
Cool. Und am Ende ist es Batman, Arkham Asylum, Arkham City und so für Leute, die Spider-Man gern mögen. Also der Kampf ist genauso, das Free-Flow-System von Batman haben sie, ich will nicht sagen 1:1 kopiert, aber es fühlt sich doch sehr ähnlich an. Irgendwas wollte ich noch sagen.
Zu diesem DLC vielleicht nochmal ein Wort.
Ja, der DLC, wie gesagt, ist halt noch ein bisschen nette Geschichte, vertieft quasi die private Geschichte von Peter Parker, der ja mal mit Felicia Black Cat ein Pärchen war, als sie gerade nicht ganz so böse war, der aber inzwischen natürlich mit Mary Jane Watson und so, ne? Und das ist eigentlich ganz süß gemacht. Also es gefällt mir gut. Also ich fand es jetzt fast mit 3 Stunden, ich hätte noch eine Stunde länger in der Story spielen können. Die hätte eigentlich noch ein bisschen mehr hergegeben, aber es kommen ja noch 2 DLCs, die auch alle irgendwie zusammenhängen sollen.
Ach, es kommen noch 2, okay.
Bitte?
Sorry. Als ob du den Season Pass hast.
Ich habe mir die 3 DLCs für 20 Euro gekauft. Ja.
Alle drei
von 20er zusammen oder einzelne Trainer. Und es hieß schon so, die sollen nochmal jeweils 3 bis 4 Stunden Spiel bieten. Und sag ich mal, 10 Stunden extra für 20 Euro kann ich machen. Ja.
Für ein Spiel, das dir eh taugt, ja.
Für ein Spiel, das mir eh taugt.
Das sagt schon was aus, wenn du dann sagst, du willst nochmal 3 Stunden, nochmal 4 Stunden, obwohl du ja schon mit der Hauptstory bestimmt auch 30 Stunden oder so unterwegs
warst. Nee, es fühlt sich einfach lustig an, es macht Spaß. Es ist nicht so. Auch die Nebenaufgaben, also ich hasse ja eigentlich hier bei Assassin's Creed, so, sammelt 270 Federn, ja. So schlimm sind die Zahlen bei Spider-Man jetzt tatsächlich auch nicht, aber ich habe tatsächlich auch im Hauptspiel einfach immer mal so die meisten von diesen Sammelaufgaben nebenher so ein bisschen erledigt. Einfach weil es lustig ist. Also du kannst also, ich glaube, 55 von Peter Parker im Lauf seiner Spider-Man-Karriere irgendwo hingeklebte Rucksäcke kannst du suchen. Hat mal irgend so ein Nerd dann ausgerechnet, dass Spider-Man, der eigentlich nie Geld hat, zehntausende Dollar für Rucksäcke ausgegeben haben muss. Und da sind halt immer irgendwelche kleinen Erinnerungsstücke an andere Abenteuer drin, die du dann auch aus den Comic kennst oder an andere Helden oder irgendwelche Gegner, die du halt aus den Comics kennst. Und es ist wirklich schön. Sie haben für den zweiten Teil ganz toll Green Goblin schon vorbereitet. Also Wir wissen, nee, der zweite Teil wird unvermeidlich sein.
Okay.
Und was ich ganz lobend erwähnen möchte, wo sich das Spiel echt dafür angeboten hätte, es gibt furchtbar wenige Quicktime-Events.
Aber es das gibt, aber ich. Stimmt, bei so einem Spiel hätte ich erwartet, da gibt es so einige. Aber
nee, es gibt relativ wenige. Es gibt immer, wenn du so bei so ein paar Special-Missionen hast, du so ein bisschen zeitlich getriggertes, aber die sind tatsächlich so eingebaut, dass sie nicht so penetrant auffallen.
Mhm. Ja, die sind auch.
Ist ein schönes Spiel. Also, wo es ein bisschen abfällt, tatsächlich ist die Grafik außerhalb der Hauptcharaktere, also die ganzen Menschen, die so rumlaufen und die Gegner, das ist eine ziemliche Klonfabrik-Veranstaltung. Mhm. Mhm. Das habe ich bei Assassin's Creed und sowas dann tatsächlich schon schöner gesehen. Aber es fällt nicht auf, weil im Spiel du schwingst munter zwischen deinen Wolkenkratzern durch, schwingst quasi in die untergehende HDR-Sonne hinein und es sieht einfach Bombe aus und es macht super viel Spaß.
Untergehende HDR-Sonne, das ist echt schön.
Das ist doch mal zu Spider-Man jetzt auch ein schönes Schlusswort. Und ich glaube, vielleicht schaue ich es mir mal an, wenn es irgendwo ganz günstig hergeht.
Nee, das muss gar nicht so günstig sein. Ich muss noch mal Zeit finden dafür. Das kommt mir ganz sicher noch ins Haus.
Ja, ja, cool. Das lohnt sich auch tatsächlich. Und das Zweite, was ich jetzt noch kurz erwähnen möchte, ich habe es auch nicht super lang gespielt bisher, war Warhammer Vermintide 2. Das gab es bei Games with Gold Xbox umsonst. Und so haben wir damit die ein oder andere Multiplayer-Partie bestritten. Ist im Prinzip Killing Floor in dieser Fantasie-Mittelalter-Welt.
Aha.
Macht sau Bock. Muss man einfach sagen, es ist sauwitzig. Hirn aus und drauf los, schlachten.
Es ist dann so ein Wave-Shooter dann, oder?
Ist nicht mehr.
Bitte, Christian?
Nein, das ist kein Shooter. Das ist
ein Team-Shooter, so wie Left 4 Dead.
Nein, also nee. Also für mich fühlt es sich tatsächlich, es ist Gegnerwellen, Gegnermassen, die du niedermetzeln musst. Das ist allerdings kein Shooter, Peter. Du hast zwar eine Sekundärwaffe, mit der du schießen kannst, aber primär ist es mal ein Nahkampf für Melee-Game, wo du dann, ich habe so einen Zwerg, der rennt mit einem Vorschlaghammer rum. Alternativ auch ein kleinerer Hammer und ein Schild und dann gibt es halt es gibt so die verschiedenen Klassen und also die First-Person-Melee-Optik, die finde ich ziemlich gewöhnungsbedürftig, also nach einer Stunde hatte ich ziemlich Kopfweh beim ersten Mal spielen. Also es ist ein schnelles Spiel, es ist wirklich hier, was hatte ich vorhin gesagt, Killing Floor 2 mit schönerer Grafik, ein bisschen strategischer, ja. Knüppelschwer, also wir trauen uns bis jetzt nur in die unterste Schwierigkeitsstufe und nicht mal da schaffen wir jede Anfangsmission.
Krass. Gut, aber da kommt es ja darauf an, mit wem spielst du denn da?
Ja, du musst auch tatsächlich üben, also es gibt dann doch schon ein paar Sachen, wo du sagst, okay, bei dem Gegner funktioniert jetzt das besser und die Gegner spawnen auch zufällig, also manchmal hast du sauschwere Gegner in dem Level und wenn du es dann nochmal versuchst, kommen die halt einfach nicht.
Das ist interessant, okay.
Aber es ist definitiv was ich auch, kriegt man glaube ich auch bei auf der PS4 inzwischen für 15 Euro oder sowas, das ist nicht mehr super teuer.
Aber wenn man im Warhammer-Universum ist, dann glaube ich, da bin ich halt gar nicht unterwegs, ist da einer von euch bewandert?
Ich auch nicht wirklich.
Dann könntest du natürlich nochmal richtig reinhauen, oder? Wenn das da irgendwie gut gemacht ist.
Ja, soweit ich das, Christian, weißt du mit Warhammer mehr als ich. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das eher so ein strategisches Tabletop-Spiel und kein Hack and Slay.
Ach so, ja doch, das war ja genau. Es gibt ein Fantasy Warhammer und es gibt ein Future Warhammer 40k. Das war beides in demselben Universum angesiedelt ist. Genau, und das ist ein klassisches
Tabletop
eigentlich, ja.
Aber komm mal näher in unser Universum, Christian, dann wirst du lauter.
Du lehnst dich immer zurück. Das darfst du hier nicht.
Du darfst nachher ins Bett.
Tut mir leid, genau. Ein Tabletop, ja, Warhammer, das Fantasy-Universum mit Orks und Menschen, Rittern und Elfen und so ein Quatsch und halt das Future-Universum mit 40k, aber halt auch mit Orks und Space Marines. Sehr stylisches Art-Design hat, aber ansonsten kann ich nicht viel damit anfangen. Nee.
Nee, ich glaube, es ist tatsächlich, das Brettspiel ist eher strategisch und das ist jetzt halt so ein klassisches Klopp, alles tot, was sich bewegt, ohne Friendly Fire zum Glück, sonst wäre das viel schneller zu Ende. Aber es macht definitiv Laune. Es ist ziemlich schnell, es ist ziemlich hektisch, aber so ein Stündchen oder anderthalb reiner Multiplayer-Titel, nee, ist nicht kein reiner Multiplayer-Titel, aber ich glaube, es macht Singleplayer überhaupt keinen Spaß. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendein Mensch das freiwillig Singleplayer spielen würde.
Außer er ist Warhammer-Fan und
hat. Außer vielleicht er ist Warhammer-Fan, aber dafür ist die Spielmechanik einfach zu primitiv. Das ist so eine Spielmechanik, wo du dich nebenher mit fünf Leuten unterhältst und jeder labert Scheiße und du hast einen mega Spaß dabei, ja. Weil du eigentlich nur Hirn aus und los.
Verstehe. Ja, aber sowas ist ja hin und wieder mal ganz nett, ne?
Ja, kann man durchaus machen.
Cool.
Und damit ende ich jetzt auch schon. Wir reden nämlich auch schon wieder ziemlich lange.
Wir reden lange, aber das ist gar kein Thema, weil ich kann bei meinen Sachen wieder ein bisschen was streichen und vielleicht kann das der Tax ja auch, weil ich glaube nämlich, beim Tax hat es ein Spiel auch schon zerbröselt. Der hat nämlich auch Shadow of the Tomb Raider auf seiner Liste und da haben wir ja schon drüber gesprochen. Was
denn zerbröselt? Dann übernehme ich ja gleich mal.
Du übernimmst gleich mal, aber nicht nochmal über Tomb Raider sprechen, weil ich glaube, das haben wir heute schon gut durchgekaut.
Ja, ich will es einfach nur nochmal kurz in den Recall nehmen. Leute, holt's euch. Was der Christian noch nicht erwähnt hat, ich finde es interessant, wie schön Uncharted und Tomb Raider in der Bedienung und auch in der Optik konvergieren. Also ich kann gerade nicht sagen, ist Uncharted oder Tomb Raider besser, es sind beides tolle Spiele.
Dann hast du aber nicht aufgepasst beim Spielen. Ja.
Ach Leute. Ich fand, der Tag sollte endlich mal hier verbrüdern, es sind beides tolle Spiele.
Ja.
Es geht nicht darum, was besser ist.
Genau, das sind beides gute Spiele.
Ich glaube, die sind sogar schwer zu vergleichen dann auf einer Ebene. Beim Storytelling kann ich mir nicht vorstellen, dass Tomb Raider nur ansatzweise so gut ist, dafür vielleicht in anderen Facetten, in der Mechanik oder so. Und somit ergänzen sie sich prächtig.
Und mir hat es richtig Spaß gemacht, mexikanische Szene am Anfang, oder?
Mexican Standoff?
Ja. Nee, ein bisschen anders. Und ansonsten mein größter Tipp hier, wieder Skyforce.
Also Tomb Raider haben wir jetzt durch, oder? Tomb Raider haben wir jetzt abgehakt, final.
Ja, würde ich sagen.
Okay.
Skyforce kostet nichts, man kann Geld einschmeißen, absolut tolles Casual-Game.
Hast du schon mal erwähnt, ne? Das ist TVOS, wo du spielst.
Und ich kann es immer wieder spielen, also es ist richtig gut. Und das ist sozusagen der Evergreen.
Aber darf ich mal fragen, spielst du das mit dieser TV-Remote oder hast du einen Controller?
Und das geht super mit der TV-Remote.
Ach komm, hör auf.
Ja.
Man muss dazu sagen, es gibt davon, das ist ja ein Bullet-Hell-Shooter und es gibt davon eine Erwachsene-Version für Konsolen.
Mhm. Ach, dann habe ich die Kinder-Version wahrscheinlich.
Die Bon-Button-Version.
Die es auf TV-OS und halt auch auf iOS oder auch Android gibt. Die macht auch Spaß, deswegen wollte ich jetzt nicht so despektierlich sagen, die macht auch Spaß, aber die ist natürlich von der Steuerung und von dem ganzen Game-Mechanik so ein bisschen abgespeckt da schon.
One-Button halt auf dem TV-OS.
Ich habe es auf der Vita ziemlich viel gespielt, war es nämlich mal in PS Plus vor einigen Monaten.
Tax, dann holst dir doch mal vielleicht echt mal zusätzlich auf der PS4 oder so, einfach mal zum Testen, wahrscheinlich kommst du dann da gar nicht mehr von weg.
Ich habe es tatsächlich auf der PS4, glaube ich, mir gekauft oder es gab es mal umsonst, kann das sein?
Ja, PS Plus.
Aber genau dieses, dass das Spiel mal schnell gestartet wird, also dass der Weg zur PS4 aufwendiger als schnell dieses Icon anzutippen und dann geht's los. Du musst
dein Apple TV anhaben, das ist bei mir das Problem, bis der mal wieder bootet.
Genau, also echt heißer Tipp.
Kann man das durchspielen? Mal eine Frage, kann man das durchspielen oder ist das endless?
Ja,
das habe ich euch jetzt noch nicht verraten. Ich glaube, ich bin erst bei Level 12 von 16 Leveln. Das heißt, ich level das Raumschiff bis alle 5 Sterne hoch, jede Waffe und versuche jeden Tag immer mehr Punkte zu machen, bis ich es komplett durch habe.
Ja,
ich glaube, das ist das einzige Spiel, wo ich alle Level und jedes...
Nein, es ist nicht endless. Es gibt einen Oberboss und einen Endgegner. Okay. Ich weiß nicht, wie es in der Free-Version, also in der iOS-Version.
Free-Version ist schön gesagt.
Geld einschmeißen durch
nicht. Ist ja Free-to-Play. Deswegen. In der Beta-Version war es so, ich glaube, das waren um die 10 Stages. Mhm. Und für jede Stage gibt es, glaube ich, 4 Schwierigkeitsstufen. Und pro Schwierigkeitsstufe gibt es irgendwie 3 Challenges. Du musst alle Gefangenen retten, alle Gegner abballern oder das Level schaffen, ohne einmal getroffen zu werden. Genau. Und wenn du diese 3 Medaillen hast, dann kannst du in den nächsten Schwierigkeitsgrad hoch. Und das wird so schwer ab einer gewissen Stufe, das ist irrsinnig, ja. um das dort überall freizuschalten. Ich glaube, letztlich
ja, und ich rede mir ein
Nightmare und das ist irre, ist wirklich Nightmare.
Ja. Wenn ich jede Waffe jetzt hochlevel, dann schaffe ich mal das komplette Spiel. Mal gucken, vielleicht habe ich ja Zeit.
Aber mal, nur mal Verständnisfrage, hast du keinen Game-Controller für dein Apple TV?
Nein.
Weil der hat ja wunderbare Game-Controller-Unterstützung, ich glaube auch in den meisten Spielen sogar, weil es gibt schon einige coole Titel auf tvOS. Und da verstehe ich schon, wenn du dann den Apple TV an hast, weil du gerade irgendwas geschaut hast und willst jetzt kurz noch was spielen,
genau,
dann ist der Weg natürlich nah. Das ist die Versuchung
einfach, ja.
Und da würde ich allerdings aber schon mal über so den Controller nachdenken.
Ja, weil das wäre aber echt mein größter Rant. Warum zum Teufel gibt es keinen Standard, eine EU-Richtlinie oder noch eine höhere Instanz, die es erlaubt, einen Xbox-Controller oder gar einen PlayStation-Controller oder einen QuickShot Pro mit dem Apple TV oder sonstigen Konsolen zu verbinden. Das verstehe ich nicht. Die Handys können inzwischen mit USB aufgeladen werden, aber Controller sind nicht so richtig interoperabel. Das finde ich ganz
schlimm. Nicht alle Handys können mit USB aufgeladen werden.
Ja, fast so. Es gibt einen USB-Anschluss.
Ja, das mit dem Standard gibt es auch. Ich glaube, das sind einfach Konsolen oder so nicht so wichtig. Also nicht so
relevant. Ich habe einen Vorschlag. Das wäre meine Zukunftspetition. Wenn wir das Jahr 2028 haben, dann kann ich jeden Controller mit jedem Device paaren.
Okay.
Das können wir mal prüfen. Glaskugeling.
Okay, aber wie gesagt, aber du könntest dir auch einfach so einen MFI-Controller, so einen zertifizierten für 40 Euro, gibt es da diese coolen Stratus-Dinger, glaube ich, von Steel, wie heißen die? Steel sonst noch was?
Steel Series,
richtig geile Controller, liegen mega in der Hand. Da gibt es einen mit dem Layout vom Xbox-Controller und einen mit dem Layout vom PS4-Controller.
Ja, wenn wir ehrlich sind, ist das großartig. Ja, hier schon der Prä-Weihnachtsphasen-Einkaufs-Podcast.
Ja, also, dann würde ich mal sagen, wenn ihr ein Apple TV habt, ich hatte meine Einkaufsliste. Ja, ich hatte den Controller mal, ich habe ihn dann verkauft, weil ich zu wenig am tvOS auch noch spiele.
Nein, den hättest du mir geben können.
Ich hätte den sofort abgekauft. Ja,
für 39 Euro.
Er kostet, wie gesagt, auch nur 40 Euro und dafür kriegst du echt einen guten Controller. Lag super in der Hand, wertig gearbeitet, funktioniert wunderbar mit dem iPad, mit dem iPhone, mit dem Apple TV. Ja, schau dir das doch mal an. Weil mit dieser One-Button-Steuerung, also diese Remote ist ja eigentlich die Hölle. Also mit der will ich auch immer so wenig wie möglich tun.
Ja,
ich steuere mein Apple TV mit meinem iPhone und bin da sehr, sehr glücklich.
Okay. Mhm. Nee, ich bin mit der Ein-Button-Steuerung zufrieden. Ja, ansonsten, das war's von den Spielen. Ich habe mich noch nicht getraut, ein Western-Reitspiel mir zu holen, das ich jetzt hier nicht erwähnen darf.
Da können wir vielleicht später, spreche ich vielleicht dann.
Ja, noch ja. Ansonsten, ich war ja ganz aus dem Häuschen. Ich dachte, wenn wir jetzt zum Thema Filme gehen, ich kenne eigentlich fast alle Harder-Filme und wollte den mir nur als Reprise anschauen, als würde ich den Harder, der Knochenmann, kennen. Und ich kannte den Film nicht und absoluter Sehbefehl für Leute, die diesen abgedroschenen, schwarzen Landhumor vom Josef Harder mögen.
Voll geil.
Er ist einfach so ein gescheiterter Polizist, vielleicht nicht mehr mit der richtigen Dynamik in seiner Arbeit, die notwendig wäre, und schlittert immer in ein Abenteuer rein, in welches er gar nicht hineingezogen werden will. Also er sagt ganz explizit, dass er sich nicht für den Fall interessiert und dann muss er doch mithelfen. Und da waren einfach Szenen drin, wie aus dem Leben geschnitten. Ich meine, Peter, du kommst ja etwas aus dem Umland.
Was soll denn das jetzt heißen?
Ja, wir hatten von euch den Film schon gesehen.
Jungs, echt, nee. Ja, nee, ich weiß, ich glaube, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn hier auf dem Blu-ray, aber ich habe ihn noch nicht geschaut.
Da gibt es eine Szene, also die muss ich kurz spoilern.
Damit man, genau, Spoiler, die war dann, glaube ich, versteht man den Humor oder wie der Film so ist. Genau, erzähl doch mal.
Er ist irgendwie auf dem Weg zu einer Art Faschingsfeier auf dem Land und da kommt ihnen ein absolutes Kleinstfahrzeug entgegen. Ich schätze in der Größenordnung wie ein Peugeot 106, gibt es so etwas? Oder Nissan Micra? Und der Wagen ist voll besetzt mit 4 Personen und dann sagen sie ihm, nee, tut uns leid, kannst nicht rein. Und dann kommt die Info, Aschmann, nee, kannst doch rein. Und es steigert sich das dann in diesem Fahrzeug, weil es ja die ganzen Leute vom Land sind, 8 oder 9 Leute transportiert werden. Und es ist so gut gemacht. Also ich habe selten so eine nette Szene gesehen. Schaut den euch bitte an.
Das ist geil, weil das ist so einfach. Das ist, glaube ich, immer bei den Harder-Filmen auch so. Das ist so einfach, so eine einfache Szene. Ein Auto fährt von A nach B und dann passiert halt sowas. Und
die Harder-Filme leben immer von dieser gelebten Absurdität.
Ja, ja. Nein, und ich glaube, das ist die Realität. Also die absurde Realität ist das. Also wo du denkst, die passen nicht rein. Ja, logisch, passt man noch rein und da liegen die quer in dem Auto und dann denkst du dir, ja klar, da wo der Peter wohnt, in der Richtung, da gibt es sowas.
Ich wollte gerade sagen, wie siehst du das, Peter? Ist das realistisch, weil du kommst ja da aus der Nähe?
Also genau, also ich komme ja aus dem Chiemgau, das heißt, ich komme jetzt hier nicht, bin hier nicht irgendwo in Österreich unterwegs. Punkt 1. Ich habe ja nichts. Österreich ist toll. Ich bin am Wochenende in Österreich. Zum anderen, ja, wenn ich drüber nachdenke, auch hier in Bayern auf dem Land, also ich kann mich an Zeiten erinnern, natürlich war ich da nicht dabei, wo man auch versucht hat, möglichst viele Leute von A nach B zu bringen in einem Auto, das komplett unterdimensioniert ist. Und das war mega spaßig. 6 bis 8
Personen passen locker in Golf rein.
Es war auch sehr, sehr, sehr amüsant. Und das gab auch die Phasen, wo dann zu viele Leute im Auto waren und das Ding einfach überall aufgesessen ist, sogar auf einem Gullideckel und so. Also ja, kommt mir bekannt vor.
Ja, also absoluter Sehbefehl.
Gibt es wo?
Gerade Streaming? Auf Netflix gesehen.
Sehr geil, okay.
Und wie ich dann wieder erfahren habe, spielt ja auch die echte Frau vom Herrn Josef Harder mit da. Die hat auch ihre schroffe Art. Also eine ganz, ganz charmante Person. Absoluter Sehbefehl für Leute, die jetzt vielleicht nicht dieses Hochglanzkino sich anschauen wollen. Hat richtig Spaß gemacht.
Sehr schön. Das ist mal wieder so ein Tipp. Genau, und da gibt es ja auch noch einige andere Filme von Harder, ne? Gibt es die dann gerade auch alle auf Netflix oder gab es jetzt nur gerade den? Weißt du, hast du da geschaut?
Ich denke immer temporär, unter anderem Die Aufschneider ist ja ganz sehenswert. Ja. Muss man mögen.
Indien. Indien muss man gesehen haben.
Indien heißt es.
Entschuldige. Indien ist der Prototyp des Harder-Films und der ist so dermaßen geil. Du schaltest entweder nach 5 Minuten aus oder du schaust ihn noch 20 Mal an.
Ja, ich glaube, das ist so ein Selbsttest. Man muss entweder A, in dieser Stimmung sein. So, was schaue ich mir denn jetzt an? Nee, kein Hollywood-Blockbuster, sondern so ein Harder-Film. Ja. Und dann hast du vielleicht sogar so eine Art Selbstidentifikation und musst dich auf dieses Genre einlassen.
Man muss das mögen, gell?
Genau.
Ja, es muss da richtig funken. Ich kenne das von den Helge Schneider-Filmen.
Richtige Reife muss man haben.
Ich kenne das von den Helge Schneider-Filmen. Da gibt es ja Leute, die hören nur Helge Schneider-Filme und sind weg. Die siehst du nie wieder. Und es gibt andere, die schalten diesen Film ein und die schauen sich den auch 10.000 Mal an und brechen ab.
Ja, wobei ich glaube, dass der zweiter Kategorie nicht so polarisiert wie der Helge Schneider.
Okay.
Also da ist beim Harder noch mehr Konzept dahinter.
Ja gut, was wir aber gemeinsam haben, ich glaube die meisten, ich könnte mir jetzt vorstellen, ich habe das auch schon versucht, wenn du, ich sag mal eher aus der nördlichen Hälfte Deutschlands kommst, wo du zu Österreich jetzt relativ wenig Bezug hast, ist Harder wahnsinnig schwierig, einen Zugang zu finden. Also ich bin ja Münchner, gell? Mhm. Also ich komme da eher klar, aber wenn ich schon versucht habe, Leute aus dem Norden für Harder zu begeistern, ich hab den tatsächlich auch mal hier in München im, wie heißt dieses Ding, Lustspielhaus, glaube ich, live gesehen, Harder. Harder spielt Harder, immer wieder großartig. Ja. Kann ich nicht erzählen. Das Allerbeste.
John Malkovich, ja.
Aha. Nee, Harder spielt Harder, ist super. Ja. Und ist auch eins seiner einzigen Programme, das er immer wieder seit 100 Jahren aufführt, glaube ich. Aber nee, wenn du da nicht irgendwie zumindest so ein bisschen erlebt hast, wie halt die Kollegen aus Österreich sind, dann kommst du da echt nicht drauf klar.
Ich kann mir das wirklich vorstellen. Also das Bayerische, muss man ja sagen, ist dann dem Ganzen doch immer sehr nah auch. Und natürlich ist Österreich sehr nah und man ist da auch öfter und kennt. Das
Interkulturelle.
Ja, also.
Ja, deswegen Indien. Also wenn du Indien durchhältst, dann bist du schon verdammt gut. Hast du nichts gesehen, Peter?
Ich muss Indien noch schauen. Nein, ich habe Indien noch nicht gesehen.
Das ist mal wieder so, also unsere Zuhörer können mir das mal erklären. In diesem Film wird, glaube ich, 100-mal erwähnt, weil sie dann aufs Dorf fahren. Der Harder sagt ja übrigens, er ist aus Wien und die Kollegen auf dem Dorf, die können es schon gar nicht mehr hören. Und sie sind immer ganz stolz darauf zu sagen, ja übrigens, ich bin aus Wien die Kollegen auf dem Dorf, das wäre so. Und übrigens, ich bin aus München. Ja, ist schon recht.
Ja, aber das ist da wirklich, das kenne ich auch. Also Ich bin jetzt auch am Wochenende in Wien, weil ich da einen Bekannten habe, wo wir
ein Jahr hinfahren. Die mal, ja.
Und ich kenne das aber, dass Wien, es hat den ganz eigenen Status auch in Österreich. Und ja, ich kenne auch Wien, diese Aussage auf dem Land. Und wenn, es ist noch mal was anderes. Österreich auf dem Land, gibt's da gibt es schon noch mal ein anderes auf dem Land als hier in Bayern. Das muss man auch sagen. Und da ist Wien einfach die Metropole, also der Nabel der Welt. Und es ist so. Wenn man Wien kennt, wenn man da schon öfter war und vielleicht auch jetzt zum Beispiel aus Deutschland kommt, dann sieht man das vielleicht anders. Ja,
das erschließt sich uns nicht
ganz. Aber es ist dort auf jeden Fall, es ist, ja, da spielt die Musik in Wien.
Ja, also dieses Stilmittel wird ganz intensiv eingesetzt und
sehr schön.
Sehbefehl.
Ja, schön.
Und ganz zum Schluss, ich glaube, das ist auch die Knüpfung an Shaun of the Dead und Co. Ich liebe auch diese einfache, richtig abgefuckte Kulisse. Also der schläft da in einem Hotelzimmer, wo du dir denkst, wie viel Euro bezahlen sie mir, dass ich da übernachte? Und es ist einfach so gut gemacht. Da läuft dann ein Fernsehfilm, den man schon mal gesehen hat. Es ist einfach, du kannst es dir so richtig vorstellen.
Dann schaue ich mir jetzt mal Indien an. Also das ist natürlich nochmal ein guter Tipp. Bitte. Ist das so der Klassiker, Philipp, weil das einer der ersten ist, oder ist es einfach...
Indien ist nochmal eine ganz andere Liga, was die Absurdität angeht. Also seine neueren Filme, hier kommen süßer Tod und was es alles gibt, die haben ja fast noch eine Hollywood-reife Story. Ja? Aber Indien ist so ein Film, der sich aus Absurdität und Banalität speist. Ja? Im Prinzip geht's um die beiden Herren, gespielt von Harder und Dorfner, die irgendwie als Restaurant-Tester unterwegs sind. Ja? Und der eine ist halt so ein Wiener Schnösel, da hast du da dein Wien. Ja,
genau.
Und der Harder spielt halt so einen total fertigen, runtergekommenen Säufer, der sich beim Restaurant-Testen auch gerne mal bestechen lässt. Und es ist im Prinzip...
Er hat sich auch mal weiterentwickelt. Also ich glaube,
es ist ein österreichischer Road-Movie, weil die beiden sitzen halt die meiste Zeit im Auto, der eine asselt vor sich hin, säuft und raucht. Und der andere kapiert halt die Welt nicht, aber sie wären halt irgendwie trotzdem beste Freunde. Ja.
Ah, super, ja.
Ich erkenne ihn gar nicht wieder. Ich schaue mir gerade Screenshots an.
Und das ist,
gucken, wo ist der Harder? Das schaut ja krass aus.
Das ist so ein Bombenfilm. Ich habe den mal irgendwann auf Arte oder sowas kam, der durch Zufall gesehen vor einer halben Ewigkeit. Und ich
komme aus der Disco kam, gell?
Ja, kann sein, dass ich da sogar noch zu jung war, um in die Disco zu gehen. Nur weil du schon in Rente bist, ne? Das wollte ich sagen, nee, aber wirklich ein ganz, ganz, ganz wahnsinnig toller Film. Also das ist so, das muss österreichisches Kino sein, ja. Mit fast so ordinär teilweise wie Deadpool, ja. Österreichisch.
Harter Vergleich auf jeden Fall, aber irgendwo hast du vielleicht recht, ja.
Also das ist das Coming Out, weil das ist ja ein echt uralter Film, also...
Der ist uralt und der ist trotzdem wahnsinnig gut. Also da
schaut der junge Harder auch schon alt aus.
Der sieht älter aus, als er jetzt ausschaut. Das ist das Phänomen an dem Film. Also,
sehr schön. Also Harder, notiert euch Harder, wenn ihr aus dem Josef Norden, je weiter ihr im Norden nach Deutschland kommt, desto weniger können wir euch diesen Film empfehlen. Aber wenn ihr aus Bayern kommt und kennt...
Wir brauchen auch mal eine Auflockerung.
Ich muss ja echt gestehen, ich habe keinen einzigen Harder-Film gesehen.
Ja, Christian, tu das. Das
ist eine riesige
Bühne. Ja, Christian, bitte. War dann leider dein letzter Podcast mit uns, ne?
Ich höre den Christian schon gar nicht. Wer ist der Christian noch da?
Na, der hat
sich wahrscheinlich wieder zwei weg. Und da darf ich noch, als halber Österreicher möchte ich gerne noch anmerken, dass ihr gar nicht so abwertend über, ja, das schaut gar nicht so aus wie das, den Nabel der Welt, wenn man Wien kennt. Wenn man aus München ist und sich darüber lustig macht, dass Wien nicht der Nabel der Welt ist. Wien hat knapp 500.000 Einwohner mehr als München, nur mal so nebenbei.
Genau, aber ja, richtig.
Wien hat, glaube ich, ein Viertel der Gesamtbevölkerung von Gesamtösterreich. Also da kann man sich dann vorstellen, wie es im Rest des Landes ist.
Wie es da ausschaut. Wie viele Münchner unseren Podcast anhören und wie viele Wiener unseren Podcast.
Ich glaube, der Grund ist aber nochmal ein anderer, Christian. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass auf dem Land das Wien in erster Linie diesen Sissi-Schloss-Adelscharme hat. Aha. Wenn man Wien genauer kennt, weiß man aber, dass es sehr viele Seiten von Wien gibt. die auch sehr konträr sind.
Genau, die haben nicht viel mit Adel und Schlössern so
zu tun. Ich glaube, das kann man, glaube ich, einfach so stehen lassen, oder? Das ist ein schönes Schlusswort, dass wir sehr mal schön. Noch zum Peter
aber übergeben. Ich gelobe Besserung und werde mir diese Logik, diese Bildungslücke schließen.
Eigentlich darf der Tax noch einen Film machen, wenn er noch möchte.
Ja, und
aber da muss es schnell gehen.
Um sozusagen hier nach dem Knochenmann und die Zeit nicht zu stehlen, weil der Christian hier voll auf den Horror-Oktober stand. Ich habe mir eine Mini-Humoreske war sie gar nicht, Horror-Serie auf Netflix angeschaut, The Haunting of Hill House. Klassische Serie. The
Haunting of Hill House, auf Hill House.
Ja, da spukt es in einem Haus und die Familienmitglieder sehen quasi Gespenster und dann stellt sich vielleicht später heraus, hat es vielleicht doch was mit unterschiedlichen Zeiten zu tun. Es gibt immer
Rückblenden. Hast du jetzt gespoilert? Hast du jetzt gleich mal richtig?
Nein. Das löst es nicht direkt auf. Und
der Christian muss ab jetzt übrigens nett. 50 Cent in unsere Podcast-Kasse zahlen, jedes Mal, wenn er vom Mikro zu weit weggeht.
Ich bin jetzt ganz nah am Mikro.
Okay, das hört sich aber nicht so
ganz an. Ganz nah ran gegen Christian. Du weißt doch, wie das geht.
Dann muss ich das nächste Mal doch wieder dieses tolle Windows.
Ja, mit Linux wäre das nicht passiert, aber es ist ja Linux.
Ja,
okay. Linux ist einfach näher dran, näher an der CPU und näher an der Hardware. Das ist wahrscheinlich die Erklärung. Also schaut euch die Serie an.
Wenn ich was mag.
Ich würde es aber nicht nochmal angucken, muss ich gestehen.
Also muss ich auf Horror stehen oder ist es eher Thriller oder was ist es?
Ja, das ist schon Haunted House, das ist schon richtig Horror.
Ja, so ein bisschen gruselig, aber dann driftet es wieder in so Psychokram ab. Ich will ja nichts Falsches sagen. Also,
ist es denn
das besser, können auch zwei Leute im Haushalt anschauen.
Ja, eigentlich auch als Haunted House Story beginnt und dann eigentlich doch nur wieder Melrose Place, jeder fickt mit jedem und eigentlich ist es alles scheiße.
Ja, genau, das kommt da nicht vor. Also genau, das haben sie ausgeschlossen.
Okay.
Eine nette Geistergeschichte.
Wie viele Folgen sind das? Weil ist das eine Miniserie oder ist das wieder Staffel 1 und es kommen noch 30?
So war es teilweise so gut, dass ich meinte, schauen wir jetzt noch die nächste Folge an. Ich glaube 9 Stück. Aber okay. Dann reicht es auch. Also dann mehr muss ich dann nicht mehr anschauen. Das war
eine gute Aber es hat, glaube ich, eine verträgliche Länge, gell?
Ja.
9 Folgen, 45 oder 30 Minuten oder was war das dann?
Ja, eher 45 Minuten.
Ah, okay, das Standardformat. Und halt ist abgeschlossen auch erstmal, oder?
Ja, ist abgeschlossen und es war zumindest so verwoben, dass man nicht sofort die Handlung durchschauen konnte.
Und es hat aber auch was mit dieser, gibt ja diese klassische Horror-Story House on Haunted Hill. Mhm. Das hat damit schon was zu tun, oder nicht?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. vermutlich ja, also wenn es schon so heißt.
Stimmt.
Es spukt in dem Haus, ja.
Ja, da hatten wir doch gleich schon die Verwirrung, dass der Philipp es nicht gefunden hatte, die Serie, weil er eben Haunted Hill gesucht hat und das kam mit Haunting. Und,
ja, mein
Hill House.
Muss man durch.
Ja, und es ist eine Netflix-Produktion auch, sehe ich das
ja,
richtig.
Ja, genau. Okay. Genau.
Hochwertig oder... Wieder
hochwertig
mehr
so. Und authentisch retro gemacht, also weil es ja auch unterschiedliche Zeitebenen hat, das ist echt gut gemacht.
Gut. Schee, Tax.
Ja.
Da war es das von deiner Seite.
Das war's für heute, ja.
Ja, ich habe jetzt.
Aber
ich
hab, Peter.
Ja, ich habe ja so eine Liste hier, aber ich werde mich jetzt auf ein Spiel und auf eine Serie reduzieren, aus dem einfachen Grund, ich habe das Gefühl, dass wir über beide Dinge. Gerade über die Serie etwas länger sprechen werden. Ich werde auch die Serie, also das ist Walking Dead Season 9, Episode 1 bis 5, das werden wir auch ganz am Ende machen. Da könnt ihr dann
ja, da
auch,
wenn ihr... Ja, kann ich wieder nicht mitreden. Da höre ich nur zu.
Ja, da hörst du zu auf jeden Fall. Du kannst dann auch gerne Fragen stellen. Aber für alle, die Serie noch schauen wollen, wir werden heftig spoilern, weil anders können wir über diese Episoden nicht sprechen. Deswegen machen wir das ganz am Ende. Vorher spreche ich jetzt aber erstmal über ein Spiel. Und wir haben ja vorhin schon, irgendjemand hat schon hier was von Western gesagt. Was ist du, Tax? Ein Western-Spiel?
Nee, ja. Country habe ich gesagt.
Ein Country and Western-Spiel. Ja, also ich glaube jeder, der...
Brokeback Mountain, the game.
jeder, der diesen Podcast hört, kennt wahrscheinlich auch den Titel Red Dead Redemption und weiß möglicherweise auch, dass jetzt... Wann war das jetzt? Es war jetzt Ende Oktober, ne? Red Dead Redemption 2 rauskam nach einiger Zeit. Ich glaube, wann waren Red Dead Redemption 1? Waren das jetzt die 5 Jahre?
Acht Jahre. 2010 kam das raus.
8 Jahre. Und Red Dead Redemption 1 hat hier gespielt. Ich weiß, dass es der Christian gespielt hat. Durch. Ich weiß, dass es der Philipp auch durchgespielt hat.
Ja.
Ich habe es lange gespielt. Ich habe es nicht durchgespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ärgert mich auch ein bisschen, dass ich da nicht durchgezogen habe. Und Tax, du hast Red Dead Redemption so noch gar nicht gespielt.
Tatsächlich habe ich es auf YouTube mir angeschaut.
Nee, und das Einser meine ich. Das Einser.
Nee, das ist mir zu alt.
Okay, aber dann vielleicht für alle, die es noch nicht genau wissen, GTA kennt man ja hier, Grand Theft Auto, ist von denselben Machern, von Rockstar. Ist eigentlich, ich sagen wir es mal ganz plump, für mich ist es einfach ein GTA im Wilden Westen.
Da hast du auch gar nicht so falsch.
Das ist auch so. Was für mich einen großen Vorteil hat, ich liebe GTA. Ich liebe gerade GTA 5, sowohl jetzt hier die Story und den Story-Modus, als auch das GTA Online, das mich ja total überrascht hat, dass das einfach so wahnsinnig gut ist. Genau, deswegen habe ich jetzt auch ziemlich stark auf diese Red Dead Redemption 2 gewartet, weil ich gehofft habe, jetzt hier auf PS4 mit geiler Optik und nur annähernd mit so coolen Missionen und auch, ja, erwarte ich mir eigentlich ein Spiel, das mir gefallen könnte. Auch wenn ich, das sage ich jetzt gleich mal vorneweg, kein großer Western-Fan bin. Weil Christian, bei dir, glaube ich, das Setting Western, das zieht bei dir ein bisschen.
Das zieht bei mir total, ja.
Bei mir halt gar nicht. Also ich habe das lustigerweise dann auch auf Twitter oder so von Leuten gelesen, die so gefragt haben, soll ich mir denn dieses Spiel holen, obwohl ich mit Western nicht wirklich was anfangen kann? Bei mir ist es auch so, ich finde Western okay, aber ich habe mir... Es ist kein Genre, das ich toll finde oder wo ich sage, da muss ich alles zu sehen oder da muss ich alles zu spielen. Nichtsdestotrotz habe ich drauf gesetzt, es wird einfach ansonsten ein cooles Open-World-Game, ein GTA-Game, eine coole Story und so weiter und deswegen kam es raus und ich habe es mir um 0 Uhr, ich habe es mir preloaded auf der PS4 und ich habe es um 0 Uhr gespielt dann auch an dem Freitag. Und war optisch
Freak.
Und war erstmal bei dem Game hin und weg, wie es aussieht. War am Anfang aber auch, das muss man sagen, das Spiel beginnt ganz normal mit Story, aber der ganze erste Teil, also eigentlich kann man sagen, das ganze erste Chapter, ich glaube, es sind insgesamt 6 Chapter, das ganze erste Chapter ist eigentlich ein großes Tutorial, weil man verschiedenste Mechaniken kennenlernt aus dem Spiel, auch ein bisschen kennenlernt, was kann man ein bisschen Open-World-mäßig, was könnte man mal tun, was gibt's da so, aber eigentlich ist ein großes Tutorial, das aber ziemlich optisch, ziemlich opulent gemacht ist. Aber Philipp, da pflichte ich dir auch bei, weil ich glaube, du siehst das auch so, das relativ langsam in die Gänge kommt. Oder? Siehst du auch so?
Also, ja. Wobei, das ist, also ich habe jetzt das Tutorial, also das erste Chapter ja auch geschafft, bin jetzt im zweiten, also in der Open World angekommen.
Ja.
Also sagen wir so, diese Langsamkeit, mit der die Geschichte an der Stelle losgeht, ist jetzt gar nicht mal was ich dem Spiel ankreiden würde. Ich hätte gedacht, dass mich das mehr stört.
Mhm.
Das Spiel hat für mich die Schwächen an anderer Stelle. Also ich finde es ein gutes Spiel, sag ich mal vorab.
Aber reden wir ruhig nochmal über den Anfang,
weil der Anfang ist anders
als das zweite Chapter auf jeden Fall.
Der Anfang, also fängt natürlich schon mal ein bisschen komisch an, wenn du ein Wild-West-Spiel hast und du spielst erstmal alles im Schnee.
Fand ich total witzig gleich mal. Okay.
Der Schnee ist natürlich richtig klasse, weil du kannst einen Penis in den Schnee malen durchlaufen. Da gibt es auch 50.000 Bilder und Videos von dem Internet, wie Leute Penisse in den Schnee laufen. Ja. Also da ist das Ziel schon mal erreicht. Es passt aber. Also es lässt gleich Stimmung aufkommen. Du baust irgendwie so rein vom Storytelling und der Storytelling-Mechanik, finde ich. Du baust relativ schnell eine gewisse Bindung zu den Charakteren auf, weil sie dir leid tun, weil sie da im Schnee hocken.
Ja. Da kann man ganz kurz was zu sagen, da will ich kurz was zu sagen. Du bist ein Charakter aus so einer Gang und was dazu kommt, das Ganze spielt ja so, ich würde mal sagen, am Ende der Zeit, in der es diese typischen Gangs gab. Also sie wurden eigentlich von der Gesellschaft schon ziemlich verhasst, auch gejagt, eher aus den Städten rausgetrieben. Man wollte mit diesen Gangstern, mit diesen Cowboy-Gangs nicht mehr viel zu tun haben. Das Spiel, glaube ich, Ende... Es wurde mal gesagt 1800.
1899, glaube ich.
1899.
Ja, also es ist so ziemlich das, wo wirklich nur noch der ganz Westen der USA richtig wild war und so gerade dabei, befriedet zu werden.
Und das ist sehr spannend, weil du bist eben Teil dieser Gang, ihr seid auf der Flucht und es wird auch so bleiben, dass du Teil dieser Gang bist und immer mehr diese Charaktere in der Gang kennenlernst. Das sind relativ viele. jeder von den Charakteren hat seine eigene Backstory, hat dann auch seine eigenen kleinen Side-Missions, Quests, die auch zusammenhängen, die auch den Charakter wieder ein bisschen intensiver zeigen und so. Also das zieht sich durch. Und am Anfang merkst du das schon, okay, das ist so ein eingeschworener Haufen. Du lernst ein bisschen kennen, du hast vollkommen recht, ja.
Na, ich finde es aber tatsächlich sehr schön gemacht. Also es ist sowohl, also da, ich beschränke mich jetzt gerade mal aufs Positive, ja. Ich finde die Open World und so ist wahnsinnig, das ist ja auch immer durch die Presse gegangen, dass sogar die Pferdehoden schrumpfen, wenn es kalt wird. Also es ist wahnsinnig detailverliebt gemacht. Das merkst du, wenn du so über die Prärie guckst und da fliegen ein paar Vögel, die gerade aufgescheucht wurden und solche Geschichten. Also das finde ich ziemlich cool. Also die Welt wirkt echt schön.
Ja.
Die ist zum Anschauen natürlich sowieso Bombe. Ja, ich spiele es natürlich auch noch in nativen 4K auf der Xbox, ne? Nicht
in 4K. Okay, aber klar. Das ist natürlich einiges besser.
Also ich hab mal ein Vergleichsvideo geguckt, du merkst es wohl tatsächlich an der Bildschärfe.
Ja, aber ich spiele selten nebeneinander, deswegen werde ich es nie sehen.
Ja, es wird dir nicht auffallen, das ist auch völlig wurscht. Ich wollte nur mal wieder so einen kleinen Jab hier, aber egal. Nee, es ist ein schönes Spiel, es läuft fix. Die Story, weiß nicht, wie sich die jetzt entwickelt, also die fand ich ja schon im ersten Teil bis auf das Ende ziemlich gut.
Ja. Und ich glaube, ja.
Das Ende hat sie mir dann versaut, die Story.
Sorry, das Ende kenne ich noch nicht und ich habe immer noch vor, dass ich das irgendwann spiele.
Ja, ich sage, ja. Hast du das Erste? Ja, wenn du das
mal gesagt hast, reden wir mal drüber, weil ich kann es nicht nachvollziehen, was der Philipp meint.
Machen wir. Es passiert eine Sache, die ich nicht mag, aber da reden wir extra nochmal.
Okay.
Okay,
ich würde gerne noch eine Sache sagen, dass wir dann in die Open World kommen. Und zwar... Mich hat eine Sache gestört bei der Langsamkeit und da ging es mir gar nicht um dieses Storytelling und dass man so ein bisschen cineastisch sieht, wie sie durch den Schnee reiten und dann auch bei den Dialogen zuschauen muss, weil ich fand die alle eigentlich ziemlich cool. Mir ist eine Sache aufgefallen und die habe ich jetzt in der Open World auch noch. Es gibt eine Sache in dem Spiel, dass es dich hin und wieder dazu zwingt, dass du nicht sprinten kannst, sondern dass du nur etwas schneller gehen kannst, wenn du sozusagen eigentlich die Knöpfe drückst, um zu sprinten, gehst du nur etwas schneller. Das ist zum Beispiel dann auch, wenn du in die Open World kommst, im Lager. Das heißt, solange du dich in deinem Lager aufhältst, kannst du verdammt nochmal nicht sprinten. Und dann gibt es so eine magische Grenze und ab der kannst du auf einmal kannst du sprinten. Diese Mechanik, ich verstehe sie nicht, also ich kann sie nicht nachvollziehen in keinster Art und Weise.
Ist auch für mich... Das machen sie ganz oft, das ist auch für mich ein ganz, ganz schlimmer Kritikpunkt, dass sie schon während den Tutorials und so, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, vom Rest wird es da auch nicht besser, dir ganz oft Teile der Kontrolle entziehen.
Ja.
Es gibt Stellen, da kann ich keine Waffe ziehen. Auch wenn ich jetzt einfach fick nochmal eine Waffe ziehen möchte.
Ja, das machen sie zum Beispiel auch im Lager. Solange du dich nahe dem Lager befindest, kannst du auch deine Waffe nicht ziehen und kannst.
Ja, wie gesagt, also das ist Waffe nicht ziehen, dann gibt es dieses Nicht-Laufen und das machen sie halt bevorzugt in Missionen. Ja? Wenn es heißt, ja, jetzt begib dich dahin und ich sehe, okay, ist ein Stück zum Laufen, dann renne ich und dann kann ich nicht.
In Missionen ist mir das noch nicht aufgefallen.
In Missionen ganz extrem. Ganz extrem. Missionen gibt es immer wieder Stellen, also gerade wo sie dich da echt beschränken.
Herlaufen kann. Also ich hab's ja noch nicht so
dann
weit.
Vielleicht aber nur im Chapter 1, aber das ist dann nicht mehr. Also das
wird. Also ich hab gelesen, das bleibt durchs ganze Spiel, dass sie dir die Möglichkeiten teilweise arg beschneiden.
Dann kann es auch sein, ich habe mich daran gewöhnt, mir fällt es immer wieder zwischendrin, fällt es mir so auf, fällt es mir unangenehm auf und es nervt mich und ich hoffe, dass sie das noch patchen. Gerade für den Online-Modus, weil ich nämlich sagen muss, im Online-Modus kannst du sowas nicht bringen. Da muss ich.
Gut, Online-Modus wird anders laufen. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken, der wird mich garantiert auch interessieren. Aber ich komme dann gleich zum zweiten, was mich tatsächlich an den Missionen ein bisschen stört.
Ich würde gerne noch weitergehen aus dem Chapter 1 heraus, wo wir viel gelernt haben, wenn sich die Open World eröffnet. Das ist ja so ganz typisch, finde ich, gemacht bei dem Spiel, dass es anfangs halt so sehr linear ist und dann eröffnet sich die Open World. Und ich habe oft bei dem Schritt das Problem in Spielen, dass ich überfordert bin, ja, was mache ich denn jetzt? Ich finde hier, Zelda ist mein bestes Beispiel mit der Open World, dass ich nicht weiß, so was mache ich denn jetzt eigentlich? Das Spiel führt mich nicht. bei Red Dead Redemption machen sie eine Sache verdammt gut. Und zwar ist es so, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, man schlägt dann, da ist man übrigens dann nicht mehr im Winter, sondern man schlägt dann ein Lager auf und es wird Frühling und so weiter. Und dann ist in der Nähe einfach eine Stadt. Und es ist ganz logisch, dass man als allererstes jetzt sagen will, so, ich hocke mich jetzt auf mein Pferd und schaue da mal hin. Weil nämlich
ja, sie führen dich ja auch hin.
Weil in den Gesprächen aber auch rauskommt, übrigens, da sind jetzt gerade die und die und machen die Stadt unsicher. Und dann sagst du schon, oh, da schauen wir mal, dass da jetzt kein Scheiß passiert. Schauen wir mal, was die da treiben. Sowas mag ich aber, obwohl es eine Open World ist, dass ich am Anfang trotzdem dann mal gleich mal an so einen Ort gebracht wird, wo es dann eigentlich richtig losgeht mit verschiedensten Sachen, die ich dann tun kann. Also ja. Das finde ich, ist ein schöner Einstieg. Aber gerne.
Sie machen sehr vieles schön. Also mir gefällt es bis jetzt tatsächlich auch sogar noch besser als das erste, das mir am Anfang gefallen hat. Mhm. Was ich finde, wo ich den Kontrast zu hart finde, das ist die zwischen der Open World, also dem freien Bewegen und den Missionen. Mhm. Den Kontrast finde ich ziemlich hart, weil in den Missionen, die spielst du am besten so, wie sich die Entwickler gedacht haben. Also du hast die Handlungsfreiheit, die du in der Open World hast, geht für mich in den Missionen völlig verloren. Und
es gibt einige Missionen, da stimme ich dir zu. Das ist übrigens, wer GTA 5 gespielt hat, da ist es auch so. Und ich habe das eigentlich sehr genossen.
Da ärgert es mich aber, weißt du? Also das sind einfach so Sachen wie, also zum Beispiel, ich habe es ja tatsächlich geschafft, gleich bei der ersten Schießerei noch im Tutorial, ja. tatsächlich die Mission scheitern zu lassen, weil ich nicht das gemacht habe, womit die gerechnet haben, und das Ganze zweimal. Ja,
aber
bei der Schießerei, ich sag's einfach mal ganz kurz, da lief einer weg, Richtung Wald. Ich habe mir gedacht, hey, den kannst du jetzt nicht davonkommen lassen. Ich renne dem hinterher und dann kommt auf einmal eine Mission gescheitert, weil ich das Einsatzgebiet verlassen habe. Was soll denn das? Dann gehe ich weiter, okay, lade ich nochmal, lauf dem nicht weg, lassen weglaufen. Dann heißt es, ja, jetzt geh zum Stall. Dann denke ich mir, ja gut, gehe ich zum Stall, aber erstmal schaue ich mich hier ein bisschen um. Jetzt nämlich 45 andere Gebäude, die ich gerade spannend finde. Es sieht alles schön aus, ich will das anschauen. Irgendwie nach einer Weile kommt wieder Mission gescheitert. Du musst zum Stall gehen. Mhm. Und das sind so Sachen, hey, entweder ich spiele das jetzt als Open World oder nicht.
Das ist mir auch aufgefallen. Und
dann haben sie, das ist dann auch tatsächlich der letzte wirkliche Kritikpunkt, den ich habe. Bei den Missionen leidet auch die Glaubwürdigkeit. Also da gab es so ein paar Sachen jetzt schon im Tutorial, wo ich sage, ich weiß, es ist immer so, oh, das darf man doch nicht sagen, das passt nicht. Das ist ein Spiel und nicht die Realität. Mhm. Aber gerade bei solchen Spielen nervt mich das wahnsinnig, weil die Open World so unglaublich detailliert ist und unglaublich cool. Ja? Und dann machst du solche Sachen wie, musst du diese
relativ... Oh, sorry, jetzt hat es gerade ein bisschen gerufen.
Deswegen ist jetzt auch kein Rieler.
Kannst du nochmal kurz sagen, es hat gerade ein bisschen geruckelt.
Ich sag ganz relativ am Anfang, deswegen ist ja auch kein großer Spoiler, musst du ja diese andere Gang da überfallen.
Ja.
Und wir haben ja vorher unsere Gang gesehen, die echt gegen die Kälte kämpft und in geschlossenen Räumen mit Feuer und allem, ja. Und da sind irgendwie zig Banditen, gegnerische Banditen in diesem Dörfchen, ja. Die da sich angeblich häuslich niedergelassen haben, aber es gibt kein einziges geschlossenes Gebäude in diesem Dorf.
Geschlossenes Gebäude?
Ja, es sind alles nur Ruinen. Es gibt kein Gebäude mit vier Wänden drumherum. Es sind alles eingefallene Scheiße, sie überhaupt keine Chance hätten, sich niederzulassen.
Okay, das ist jetzt aber schon krasses.
Nein, sowas fällt mir persönlich fällt sowas gerade bei solchen Spielen auf.
Aber dass hieß es dann nicht,
Wert legen.
Hieß es dann nicht, also diese Gang, da müssen wir jetzt fast diskutieren, diese Gang, da hieß es doch, die ziehen gerade rum und sind gerade an diesem Ort.
Nee, die hat
da doch nicht häuslich niedergelassen.
Dass das ihr Camp war. Sie irgendwie die Pläne auch hatten, um sich zu treffen und wenn es nicht ihr Camp war, dann haben sie aber sehr seltsam ihre ganzen Kisten und Geschichten überall verteilt. Aber wie gesagt, sind so Kleinigkeiten.
Also, ja, bitte. Also,
ja, wenn man was finden will, findet man halt was. Nein, ich will es ja gar nicht. Also, wenn es mich anspringt, dann springt es mich an. Das ist genauso, wie ich sage, in der Open World, auch dann später. Echt jetzt, ich kann mit dem Pferd gegen den Baum rennen. Zeig mir ein Pferd, das freiwillig gegen den Baum rennt. Das war in Witcher und sowas auch irgendwie
smarter gelöst. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist übrigens, da habe ich mich auch einmal schon drüber aufgeregt, weil das ist ja der krasseste Stunt ist ja, du läufst gegen den Baum, dann zerlegst das Pferd, die schmeißt 5 Meter, dann stehen sie beide irgendwann wieder auf und dann reitet man weiter. Das kommt mir so vor, als hätten sie das irgendwie aus GTA genommen. Wenn du gegen einen Laternenpfahl fährst, der nicht kaputt gehen kann. Es gibt ja in GTA Pfosten, die gehen kaputt und Pfosten, die gehen nicht kaputt. Was man halt auch wissen muss irgendwann mal, welche kann ich umfahren und welche nicht. Und es fühlt sich irgendwie total, es fühlt sich einfach unrealistisch an, dass du da auch fliegst und das Pferd fliegt und dann...
Ja, aber das, wie gesagt, das passt, also das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann sage, wenn ich mir echt schon so viel Mühe gebe, ja, und ich
investiere weißt du was, die Zeit,
Philipp? Boden schrumpfen zu lassen, dann mache ich doch sowas.
Nee, Philipp, ich geb dir noch einen Tipp, das habe ich nämlich dann auch einfach versucht, reit einfach nicht gegen die Bäume.
Ja, ist eine super Idee, aber Peter, du weißt, was ich meine. Also,
ich kenne deine Fahrphysik-Probleme mit
ja,
GTA.
Nee.
Darf ich auch noch mal ein bisschen mitranten?
Ja, eine aber ich möchte dann wieder tolle Sachen dazu erzählen.
Mir ist gerade noch ein letzter eingefallen, was ich auch immer noch scheiße finde, leider bei allen Rockstar-Spielen bisher, ist tatsächlich der Schießer, das Gunplay, das Shooter-Gameplay.
Ja, das nimmst du mir dann vorweg. Das war auch ein Teil meiner Kritik, ja.
Das ist so dermaßen generisch und beschissen, dass alles zu spät ist.
Stimmt das nicht. Wirklich stimmt nicht. Stimmt nicht, es ist nur so verdammt anders. Also das ist zum Beispiel...
2-1, du hast verloren. Das ist nicht anders.
Nein, es ist eins der wenigsten...
als in allen anderen Rockstar-Spielen, die ich gespielt habe, aber es ist immer noch scheiße eigentlich. Ja. Es ist fummelig, die Steuerung ist fummelig, das Waffenrad ist blöd, Munitionsauswahl, wenn du es auch zum Pferd... Es ist so auf Realismus getrimmt, aber es ist
nicht realistisch. Nee, ich muss was dazu kurz sagen. Sorry. Es ist einfach die Steuerung von GTA. Und allein schon, dass ich mit einem X, mit mehrmaligem Drücken von X sprinte, ist halt nun mal GTA und es ist halt nicht der Standard, dass ich irgendwie R3
Nein, es geht aber nicht darum, dass es Standard ist. Also,
ich muss was zu den Schießereien sagen. Lustigerweise GTA und jetzt auch Red Dead Redemption 2 ist eines der wenigen Spiele, wo ich nie auf die Idee kommen würde, das Auto-Aim auszuschalten.
Ja, weil es ohne
nicht spielbar ist. Diese Spiele spiele ich nur mit Auto-Aim und jetzt kommt's, ich konzentriere mich da total drauf, das ist eins der wenigen Spiele auch, dass ich so möglichst wie viele saubere Kills mache, zum Beispiel, dass ich Headshots mache, weil du ja beim Auto-Aim grundsätzlich nicht auf den Kopf zielst, sondern immer auf den Körper. Und ich versuche jetzt immer, sozusagen Auto-Aim, ich visiere einen Gegner an, und schau dann, dass ich noch in der Kürze dieser Zeit halt immer auf den Kopf treffe, um möglichst viele Headshots zu landen.
Ich finde halt das Auto-Aim jetzt gerade bei GTA 5 ja nicht anders, hier einfach wahnsinnig krass. Also ich muss nicht mal ansatzweise in die Nähe des Gegners zielen. Sobald ich anvisieren drücke, sucht er sich den nächsten und visiert einmal quer drüber.
Das ist richtig, aber du wirst auch nur Bronze-Missionen abschließen. Das ist
mir doch scheißegal, ich will das Spiel spielen und nicht Gold oder Silber haben.
Ja, aber das ist leider eine Mechanik, die werden sie nicht loslassen, weil die Fanbase die ja will.
Ich würde mir da wahrscheinlich mehr... Jetzt bist du abgehackt, jetzt höre ich dich nicht mehr.
Hallo? Ja, jetzt
dann nutzt die Zeit.
Ist er davon geritten.
Nee, ich bin hier. Hört ihr mich? Hallo?
Jetzt bist du wieder da.
Ja.
Ja, also da das sehe ich anders. Ich würde mir da mehr Zeit geben, wenn das Gameplay an sich Spaß machen würde. Aber es ist einfach total primitiv. Du gehst irgendwo hin, ballerst 4 oder 5 Gegner ab mit deinem Auto-Aim, gehst 2 Schritte weiter, machst das Gleiche wieder. Ich meine, klar, du kannst dir Mühe geben, dass das spektakulär ausschaut, was du da machst. Aber
genau darum geht es. Du kannst mit den Locations spielen. Du kannst so einen Wagen den Keil wegschießen.
Dass warum soll ich das? Ja gut, das kannst du machen, aber warum soll ich mir die Mühe machen, wenn es überhaupt nicht notwendig ist?
Weil es Spaß macht.
Ich könnte auch von vorn. Nein, dafür macht das Ballern an sich zu wenig Spaß, dass ich es noch in die Länge ziehen will.
Dann sind wir, glaube ich, jetzt bei Geschmacksfrage natürlich angekommen, weil ich mir ja, ich erwarte mir nämlich genau das. Mich würde es überraschen, wenn auf einmal das Gunplay anders wäre, weil ich ja eigentlich ein GTA im Wilden Westen erwarte.
Ja, das ist, wie gesagt, für den GTA-Fan ist es sicherlich das Größte, aber es ist tatsächlich eine der die Spielmechanik, auch allgemein die Steuerung, ist einer der größten Kritikpunkte, die ich bei Rockstar immer habe. Ich meine, es geht gleich wieder das Gelächter los, aber ich schaffe es immer noch bei GTA 5 nicht aus dem Tutorial, das wisst ihr alle, ja? Einfach weil ich die Autos nicht steuern kann. Und ich bin jetzt nicht der weltberühmte Videospiel-Autofahrer, aber sowas ist mir ja tatsächlich noch echt noch nicht passiert bisher.
Ja, ja also und da gebe ich, das ist auch eigen. Und ich glaube, da haben sie ein großes Problem, dass sie davon, wenn sie davon weggehen, Also wenn sie wirklich von der Steuerung weggehen und mal auf Standardsteuerung wechseln, was es schlichtweg nicht ist, dann glaube ich, kriegen sie den Shitstorm des Jahrtausends, weil ihre Fanbase zu groß ist.
Ich finde die gar nicht so weit. Also die Steuerung an sich finde ich gar nicht weit weg vom Standard.
Die Steuerung, die ist so weit weg. Sowas, das wäre es eigentlich gar nicht, sondern es ist echt diese Fummeligerei. Das ist so träge alles. Und es ist so,
übrigens das Träge.
Das Einzige, was geil ist, ist nochmal bei dem Schießen des Dead Eye.
Das wollte ich übrigens auch mal anmerken. Das hast du schon entdeckt, oder Philipp?
Also, ja, das kenne ich. Das ist auch ganz cool.
Das ist großartig, alles. Wenn du versuchst, aber mit dem Dead Eye mal 5 Gegner mit Headshots zu killen und dir das dann einfach nur anschaust, wie das inszeniert ist. Wenn du dann auf Abdrücken, wenn du erstmal 5 Gegner.
Ja, wie gesagt,
mach's mal, probier's mal.
Um mit den Schießereien wirklich Zeit zu verbringen, müssten sie mir halt erstmal Spaß machen. Ja, und
vielleicht machen sie dir so Spaß. Du musst dir, das ist jetzt wieder das Problem, das ist halt dann wieder dieses Open-World-Thema, du musst dir bei manchen Sachen deine eigenen Ziele setzen. Da musst du sagen, ich möchte jetzt das und das in der und der Form lösen.
Ja, das passt aber doch wieder nicht mit diesen total schlauchigen, vorgegebenen Missionsstrukturen zusammen. Das ist doch totaler Schwachsinn.
Gebe ich dir recht, aber das trifft ja auch nicht auf alle Missionen zu.
Es fühlt sich aber einfach nicht richtig an, weißt du, was ich meine?
Ja, also ich will es gar nicht so arg verteidigen. Zum Beispiel eine Sache, die mich bei Far Cry immer stört, ist, bei Far Cry kriegst du eine Mission, bist in der Mission, so, und dann kannst du auch, wenn du Bock hast, erstmal 3 Stunden lang was komplett anderes machen und dann spielst du mal bei der Vision weiter. Das nimmt die Immersion halt komplett weg.
Das mag ich auch nicht.
Jetzt haben sie sich wahrscheinlich überlegt.
Nein, das geht auch bei Far Cry nicht.
Wenn du in einer Mission beim neuesten Far Cry bist,
kannst du nicht aus dem Missionsgebiet
kannst du nicht verlassen, aber solange du im Missionsgebiet bist, kannst du auch erstmal jagen gehen, wenn der danach ist.
Kommt auf die Missionen an. Also beim neuesten Far Cry gab es das sehr wohl, weil da musstest du über die komplette Map irgendwo.
Das kann ich nicht sagen, weil das weiß ich nicht, aber es gab es auch bei Red Dead Redemption viel, viel schlimmer, finde ich es ja immer zwischen den Missionen. Du hast eine Hauptmission und dann heißt, oh, wir müssen ganz schnell nach, keine Ahnung, Blackwater, weil die Zeit drängt.
Und dann machst du 5 Nebenquests.
Ich jage jetzt erstmal 18 Grizzlies.
Ja, das kriegen sie wahrscheinlich auch echt nicht. Das kriegst du fast nicht gelöst. Da ist eine Sache, die ich verdammt krass finde, die mich stört. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt und jetzt genieße ich es fast schon. Das sind halt einfach die Wege, die du zurücklegen musst. Zwischen den Orten. Weil sie gerade am Anfang haben sie es sehr oft, dass die Missionen, es gibt immer mehrere Missionen, die du halt parallel machen kannst, so ganz typisch. Aber die sind unglaublich weit auseinander. Und du musst wirklich weite Wege zurücklesen. Du hast am Anfang kein Fast Travel aus dem Lager, das bekommst du dann. Also du hast jetzt die Möglichkeit, wenn du das Lager ein bisschen aufgerüstet hast, dass du aus dem Lager heraus an bestimmte Orte Fast Traveln kannst, in die eine Richtung. Du kannst aber nicht ins Lager zurück Fast Traveln. Also wie oft ich schon in dieses Lager zurückgeritten bin, kann ich gar nicht aufzählen, weil du ja immer wieder ins Lager mal zurückreitest, immer wieder dazu. Ja,
ich glaub tatsächlich, dass Rockstar vieles aus dem Grunde macht, was die Hardcore-Fans erwarten. Ja. Mich enttäuscht zwar trotzdem immer noch, weil ich weiß, dass es auch eben so viele Leute gibt, die das viel lieber spielen würden oder dies überhaupt spielen würden, wenn das Gameplay nicht so beschissen wäre. Also ich meine, das fängt ganz bei dem Shooter, also die Schusssequenzen sind die einzigen, die ich noch weniger mag als die in Uncharted. Ja. Ich würde das Spiel wahrscheinlich viel mehr genießen, wenn es diese blöden Schießereien nicht gäbe. Oder ich die skippen könnte. Weil es macht auch teilweise von der Gegneranzahl dann keinen Sinn. Und dann wollen sie mir irgendwie erzählen, in einem Haus waren auf einmal 18 Gegner, die nur darauf gewartet haben, dass ich da vorbeikomme.
Richtig, das hat ja echt Ausmaße wie in Call of Duty mit den Gegnern. Ja,
also das ist echt albern.
Findet ihr das? Also ich dann okay, ja. Hatte ich.
Ja. Ja. Und ich habe noch eine Ähnlichkeit zu Call of Duty, weil was den Rant, den noch keiner gebracht hat, wenn ich aber auch loswerden will, ist, das ist ja fast auch schon ein Quicktime-Event-Spiel. Dass wenn du da irgendwo hingehst, sagst, oh, jetzt drück mal Dreieck, um das Kabel da anzuschließen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Und jetzt drückst du aber Viereck, um das zu machen. Und jetzt drückst du nochmal X, um das zu machen.
Also, das ist noch nicht mal konsistent. Da habe ich nämlich am Anfang...
Genau,
das ist
immer dieselbe Taste, sondern immer eine andere.
Genau, am Anfang, als mich dieser eine Typ überfällt, verliere ich meinen Hut und meine Waffe. Ja? Mhm. Dann heißt es, jetzt heb deinen Hut und deine Waffe auf. Dann muss ich Kreis drücken, um die Waffe, oder muss ich...
Das ist immer gleich. Drücken, das ist immer um gleich.
Das ist immer gleich. Kreis, um den Hut aufzuheben. Was ist das für ein Scheiß?
Nee, das stimmt aber doch gar nicht.
Und dann auch so diese Tutorial-Einblendung, das war teilweise dann auch so schnell, dass ich es nicht mehr registriert hatte. Aber und das ist halt, wie der Philipp sagt, es ist nicht konsistent. Es ist dann nicht so, ach, ich kann es dann nachlesen, wie man es macht. Sondern so, nee, in der Situation will das Spiel jetzt, dass ich das so mache. Und in einer anderen Situation will es, dass ich es anders mache. Und das Spiel will das, weil es mir dieses Storytelling aufs Auge drücken will. Und es hat dann nichts mehr mit Open World. Und ich kann mir aussuchen, wie ich was mache.
Und den Bruch finde ich ärgerlich. Den finde ich einfach nur ärgerlich.
Ja, das ist das. Das sind wir echt in der Geschmacksregion, weil ich mir genau das erwarte, weil das bei GTA einfach auch so ist.
Ja,
und dann will ich sehen.
Ich nehme beides hin. Ich nehme beides hin, aber nicht in einem Spiel abwechselnd.
Ja, ja, ja. Die Open World ist halt die Open World. Es gibt aber auch Missionen, wo das nicht ist. Also man muss jetzt mal echt unterscheiden. Es gibt Missionen, die sind sehr schlauchig. Es gibt aber auch Missionen, die sind komplett frei. Also da musst du in irgendein Gebiet reiten und musst in dem Gebiet jetzt irgendwie das Zebra finden, was übrigens sehr, sehr lustig ist.
Also die ganze ist ja jetzt auch nicht unbedingt, ist ja die Mission von der Struktur her schon so, dass es im Prinzip frei ist. Klingt auch eher wie eine Sidequest.
Ja, das ist eine komplette Side-Story, eine ganz relativ lange. Mhm.
Ja, ich meine, ich spreche jetzt tatsächlich von den Story-Missionen, weil die Sidequests würde ich wahrscheinlich traditionell überwiegend auslassen.
Warum ich die Story-Missionen so geil finde, für mich ist es, und ich sehe das sogar so, Quicktime-Event gebe ich dir recht, ohne das Quick, das sind nämlich einfach wirklich so Events, damit diese Story weitergeht. Ich genieße das anzuschauen. Also für mich ist das schon fast ein bisschen diese Mischung aus Spiel und Film.
Ja, dann mach aber gleich eine Sequenz draus und nicht dieses affige, jetzt drückst du mal Dreieck, aber das nächste Mal drückst du wieder Viereck.
Dass es so inkonsistent sind, ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. Das kann natürlich sein. Beim Aufheben von Gegenständen oder so ist allerdings immer gleich. Also das ist so nicht...
Und das erinnert mich nämlich... Waffe und Hut werden mit unterschiedlichen Buttons aufgehoben. Das habe ich nämlich dreimal gespielt, diese Stelle. Das war nämlich da als mein Trigger.
Das ist geil, weil wir hatten... Mir ist noch nie eine Waffe runtergefallen.
Das ist ja aber Story-driven, dass sie die Waffe aus der Hand
ganz am Anfang.
Dann ist es halt wieder
auf dich drauf. Und das erinnert mich so an diese so oft zitierte und sich darüber lustig gemachte Stelle aus irgendeinem Call of Duty, wo man am Grab von so einem Soldaten steht, der beerdigt wird und dann press E to salute.
Ja.
Also eine Taste drücken, um seinen Trauer auszudrücken. Aber an genau das erinnert mich das. Und die ganze Welt steht Kopf. Was für das geilste Spiel der Welt. Und ich fühle mich so zurückversetzt an Red Dead Redemption, dass da hat mich, es hat so viele Sachen, die mich in Red Dead Redemption gestört haben. Und in Red Dead Redemption habe ich drüber hinweggesehen, weil mich die ganze Atmosphäre, habe ich ja schon mehrmals gesagt, mich da an der Stange gehalten hat. Das macht's
aus. Definitiv. Ging mir nicht anders.
Und ich hatte ja auch schon angekündigt, dass ich sehr skeptisch bin, ob es beim Zweier, wenn es dieselben Fehler macht, ob es mich da auch wieder so, ob die Atmosphäre mich wieder drüber hinwegrettet. Und ich kann es immer noch nicht sagen. Also ich bin jetzt auch erst im zweiten Chapter angekommen und werde es mir jetzt mal geben, wie mir die Open World taugt.
Ja.
Aber ich bin immer noch nicht zuversichtlich, dass es für mich das Spiel ist, das mich wegrückt.
Also ich würde jetzt mal sagen, was aber ich nicht...
Aber ist ein besserer Walking-Simulator, oder? Also ich
irgendwie
weiß
nicht. Schon.
Es ist in vielen Stellen, ich sage in den Missionen, ist es für mich ein interaktiver Film. Und dann gibt es zusätzlich auch noch eine komplette Open World, in der du echt viel machen kannst, was richtig viel Laune macht. Das ist für mich die Kombination, die schon ganz cool ist.
Da ist, wie du sagst, Peter, es ist viel Geschmackssache. Entweder man mag es jetzt oder man mag es nicht.
Ja.
Also
es gibt paar Sachen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Dass ich manchmal einfach nicht sprinten kann, das nimmt dem Spiel echt auch einen Flow. Da kommst du aus dem Flow
solche
raus.
Sachen. Also sowas mag ich nicht. Und ich find auch nach wie vor das Pferd reitet an dem Baum einfach total dämlich.
Das passiert mir halt nicht.
Ja, oder dass ich jedes Mal, wenn ich vom Dings runtersteige, vom Pferd, dann wieder an den Sattel muss, um meine Waffe auszusuchen.
Das habe ich übrigens manchmal auch nicht verstanden und ich glaube, dass da noch etwas buggy ist. Man hat ja seine Waffen dann manchmal auch am Rücken und so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die da verschwinden. Und dann wieder
die verschwinden auch wieder in die Satteltasche zurück, ja.
Ja, aber nicht immer, nur manchmal. Also da ist was buggy, da ist irgendwas buggy.
Und das, wie gesagt, also ich finde, was mich tatsächlich...
Allerdings benutze ich fast nur den Revolver, ne? Und den habe ich ja irgendwie immer dabei. Ja. Der Revolver ist einfach das Geilste.
Wie der Christian gerade schon gesagt hat, was ich nicht nachvollziehen kann, ist tatsächlich, wie man um dieses Spiel so einen riesen Hype machen kann. Das ist für mich ganz persönlich, genau wie das erste, ein überdurchschnittlich okayes Spiel, es ist ein gutes Spiel, aber es ist kein sehr gutes Spiel.
Ja, und das hört vielleicht jetzt keiner gern. Ich glaube, der Hype, jetzt mal der echte Hype, ich glaube, wenn man sich Metacritic mal anschaut, hat das auf der User-Wertungsseite schon ein bisschen nachgelassen. Kann das mal jemand aufrufen, kurz nebenbei?
Ja, kann ich machen.
Also ich fand es schon sehr überraschend, ich will da gar keine Verschwörungstheorien oder was aufführen, sehr überraschend, wie die Bewertungen der jeglicher Presse.
Naja gut, aussah. da kannst du aber auch damit rechnen, dass die Presse sich den Shitstorm nicht gibt, Red Dead Redemption schlecht zu bewerten.
Es geht da nicht nur um Shitstorm.
Metascore 97,
ja.
Userscore 7.7.
Richtig. Ja. Und das waren am Anfang nämlich, und 7.7, da sind schon einige dabei, die es nicht so geil finden, weil ich denke mal, das sind relativ viele Bewertungen, oder? Steht da dabei, wie viele?
3.900 Ratings, ja.
Okay. Und das mit den 97, also da...
Ja, das ist ja abartig.
Ja, das ist abartig und das ist auch nicht gerechtfertigt. Und das ist auch synthetisch. Also das synthetisch nenne ich es jetzt mal.
Der erste User-Comment, den ich hier gerade gefunden habe, der trifft es für mich so ziemlich gut, weil er schreibt hier, does it look great? Yes. Does it do a good job of presenting its story and characters? Definitely. Is it fun to play? Not really. Is the gameplay perfect? Far from it.
Ja.
Also ich finde, es fast sehr gut zusammen. Es ist eine wunderschöne Präsentation, aber das Gameplay ist scheiße.
Ja, übertrieben. Es ist nicht scheiße. Es ist sehr eigen.
Es ist scheiße.
Es ist sehr eigen.
Es ist scheiße.
Philipp, jetzt sind wir echt eine Geschmackssache. Es ist halt dann auch kein Tomb Raider. Mit einer einfachen, sauberen Shooter-Mechanik. Das will es aber auch nie sein, weil es ist ein GTA.
Es hat überhaupt keine Mechanik. Es hat eine Chaos-Steuerung, die völlig überladen ist.
Es hat eine GTA-Mechanik. Spiel bitte doch nie GTA 5.
Ja, nein, mach ich auch nicht mehr, weil ich habe keinen Bock mehr. Nach 30 Versuchen fahre ich nicht weiter in den Story-Modus. Kannst vergessen.
Ich will noch eine Sache sagen. Ich glaube, dann können wir mit dem Spiel erstmal aufhören. Ich werde das dazu nochmal berichten, weil vielleicht passiert da noch was, wo ich sage, jetzt nervt
mich doch was. Ich spiele übrigens auch weiter. Ich will's weiterspielen. Mir gefällt die
Es gibt einen Story-Arc und ich glaube, dass sich da noch was entwickeln kann. Ich kenne ja das Ende von Red Dead Redemption 1 nicht. Aber eine Person in dieser Gang, und das ist auch kein großer Spoiler, weil es auch unglaublich früh in der Story schon rauskommt, ist John Marston.
Ja, den hört man ja öfter schon den Namen.
Das ist ja auch kein Spoiler, weil daran dreht sich ja der erste Teil, dass er ehemals Mitglied in der Van der Linde-Gang war.
Das habe ich zum Beispiel wieder vergessen, dass die so hieß, dass das die Gang war. Jetzt ist es aber so, ich erwarte, dass sich da storytechnisch noch irgendwas ziemlich entwickelt in dem Bereich. Also es gibt andere auch noch, wo sich, glaube ich, ziemlich spannende Sachen entwickeln können. Aber ich glaube, gerade da bauen sie noch was richtig Massives ein. Es gibt ja auch seinen Sohn. Das ist übrigens das erste Rockstar-Spiel, in dem ein Kind vorkommt. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Nee, ja... Ein von den richtigen Spielen.
Bully?
Ja, come on.
Bully hat eine riesen Fangemeinde.
Ja, aber ich meinte jetzt, es ist das erste GTA oder Red Dead Redemption, wo ein Kind vorkommt in der Art und Weise, dass es jetzt nicht nur reines Beiwerk ist. Bully, ja, das ist ein reines Spiel mit Kindern. Aber es geht mir um diese Spiele. Also um GTA und um die GTA-Reihe und um die ganze... Also es gibt ja in GTA, auch das ist ja sehr witzig, in der großen GTA 5 Open World gibt es keine Kinder. Obwohl ja die Welt ja auch so aus... Da ist ja alles, da gibt es ja eigentlich alles, was es in der echten Welt gibt, aber es gibt keine Kinder.
Ja, damit man die nicht umbringen kann.
Genau, das ist jetzt... Das ist jetzt im Red Dead Redemption eben anders und ich glaube, dass der Sohn ist ja auch da und ich glaube, die Frau von John Marston und irgendwas wird sich da noch, glaube ich, ziemlich krasses ergeben.
Da bin ich mal gespannt, weil das bezweifle ich. Und also ohne auch das Ende vom Einsatz zu spoilern, ist es schwer, da den Zusammenhang...
Hat keinen Bezug, meinst du?
Okay. Aber ja, wie gesagt, aber
vielleicht... Dürfte schwierig werden, glaube ich auch.
Vielleicht spielst du ja das zweier Mal durch.
Ja, das mit Sicherheit.
Ja, also wie gesagt, es klingt jetzt negativer, als es ist. Also,
es klingt aus deinem Mund, als würdest du dieses Spiel nie mehr anfassen, nur noch mit der
Kneifzange. Nein, ich werde es auf jeden Fall weiter. Ich habe schon andere Spiele gespielt, bei denen das Gameplay scheiße ist. Ich habe auch Uncharted durchgespielt, obwohl ich das Gameplay nicht mochte, weil mir die Story und die Präsentation gefallen haben.
Hast du Last of Us durchgespielt?
Nee, das nicht. Da hat mir nichts so richtig gefallen. Aber
es ist nein. Sehr lustig, wie ich mit so Mainstream-Titeln doch so polarisieren kann immer. Das ist
aber letzter Punkt, den habe ich nämlich bis jetzt noch ignoriert. Was mich auch ein bisschen nervt, ist, dass Rockstar wirklich seit GTA 4 die gleichen Motion-Capture-Animationen benutzt.
Ja, das habe ich auch gesehen, irgendwie, dass die
Animationen, die Gesichtsanimationen und die Bewegung, wenn er läuft und rennt, ey.
Puh, das ist nicht so geil, ja.
Also das bricht so ein bisschen die Wahnsinn. Verstehe ich nicht, ich meine, die haben Milliarden mit ihrem GTA 5 umgesetzt, GTA 5, Entschuldigung, und dann sind nicht mal noch 10.000 für neue Motion Captures drin. Ja?
Okay, das also, ich kann gar nicht beurteilen, ob die neu sind. Schlecht finde ich sie auch nicht. Und die ganzen Charaktere und diese, wie sich die Charaktere bewegen und so, ich glaube, das habe ich das letztes Mal schon mal gesagt. Ich glaube, da habe ich es schon mal gesagt. Was ich bei GTA immer geil fand, ist, dass es realistisch ist, aber dann doch nicht. Also die ganzen Personen haben immer so einen leichten, überzeichneten Comic-Touch. Die sind nicht dafür ausgelegt, dass sie möglichst echt aussehen, dass sie wirklich echt aussehen, sondern da ist irgendwas dran. Ich kann es schwer beschreiben. Das liegt auch, glaube ich, an dem, wie sie sich bewegen, wie sie so ihre Arme bewegen manchmal. Da fällt es mir am meisten auf. Und das hat halt Red Dead Redemption 2 auch. Also es sind halt einfach typische Characters, wie du sie auch in GTA 5 hast. Genau diese überzeichneten Characters. Und die wirken oft einfach nicht realistisch und vielleicht
Ist das aber nicht der Punkt, meiner Meinung nach. Und das finde ich sehr gut, also dass die nicht realistisch
sind. Aber du siehst es auch so, oder? Dass das kein hundertprozentiger Realismus ist, sondern das ist ja, so ein...
Gott sei Dank. Also ja. Weil das haben sie mittlerweile echt, also alle großen Spiele, die dieses Jahr waren, also sei es jetzt eben das Tomb Raider auch oder God of War oder so, das siehst du genau, dass sie nicht in dieses Uncanny Valley reingehen, was du es halt einfach, du kannst dieses Uncanny Valley nicht überschreiten. Du schaffst es nicht, dass du hier Computerfiguren hast, die so realistisch ausschauen. Das kriegst du nicht hin. Und so mit diesem leichten Faktor des Abstrakten noch rein. Das funktioniert prima. Das wäre aber nicht mein Punkt. Das ist nicht mein Punkt. Also zum Beispiel ein Tomb Raider schafft es auch, diese leicht überzeichneten und nicht 100% realistischen Menschen zu schaffen, die aber hervorragend geil animiert sind.
Ja, mir fällt das nicht. Vielleicht fällt mir.
Sehe ich auch so.
Dann also fällt mir das vielleicht einfach nicht auf mit der Animation, ehrlich gesagt.
Also mir fällt's bei Rockstar immer bei den Lauf- und bei den Gehanimationen am meisten auf. Die haben nämlich immer diesen leichten, wie sagt man da, Seemannsgang. Ja?
Ja, aber er geht doch wie ein Cowboy, dachte ich.
Ja, das kannst du hier bei Red Dead Redemption sagen. Geht wie ein Cowboy, aber er geht nicht wie ein Seemann und abgesehen davon ist es wirklich genau die gleiche Animation wie immer. Ja, und ich finde auch, also was auch erstaunlicherweise ein bisschen abstinkt gegen andere Spiele der letzten Zeit, sind tatsächlich die Gesichtsanimationen.
Aber die sind typisch, die finde ich, sind ganz typisch hier
GTA. Ja, nur haben sie, finde ich, visuell bei Red Dead Redemption, weil du das gerade sagst, diese Überzeichnung ziemlich weit zurückgefahren.
Ach, okay.
Die finde ich bei Red Dead Redemption 2 nicht mehr so, also vom Visuellen, vom Design, von den Gesichtern und sowas, finde ich das nicht mehr so über comic-mäßig überzeichnet wie bei GTA 5. Ich mochte nämlich eigentlich den Stil von GTA 5 tatsächlich sehr gerne. Aber die versuchen, also die Red Dead Redemption 2 Figuren versuchen für meine Begriffe realistischer zu sein.
Da finde ich eigentlich nur der Hauptprotagonist, der Arthur. Da ist ja auch das mit seinem Bart und so weiter. Da gibt es ja auch schon so viele Memes dazu. Dass es ja eigentlich eine Bartwachs-Simulation ist, weil sein Bart realistisch wächst und du den dann entsprechend wieder stutzen kannst und so.
Ja, genau.
Aber die anderen, du musst, also wo es mir auffällt, achte mal bei den anderen Charakteren, da fällt es am meisten auf. Das ist, irgendwann ist bei mir da der Groschen gefallen. Schau dir mal die Nasen an. Die Nasen, egal von welchem Charakter, der sonst so rumläuft, die sind nicht, da geht der Realismus an der Nase flöten und es geht dann noch ein bisschen weiter so, aber da fällt es auf, dieses Zentrum des Gesichts, das sind keine echten Charaktere. Da wird wirklich...
Echte Nasen.
Keine echten Nasen. Die Nasen sind, der Dutch zum Beispiel auch, was der für einen überzeichneten Zinken hat, das ist...
Ja, wie gesagt, aber ich finde es trotzdem nicht mehr so stark wie in GTA 5. Dass sie sich noch nicht ganz an dieses, oh, wir wollen ultra realistisch sein, rantrauen, ist ja gut. Ja. Aber ich finde es trotzdem nicht mehr so stark überzeichnet wie bei GTA 5, weshalb du es eher übersehen kannst. Ja. Und auch ich finde der Ton ist wesentlich ernster natürlich grundsätzlich. Ja. Das war aber beim ersten Red Dead Redemption auch schon.
Ja, und es gibt trotzdem ganz abstruse Missionen auch. Also das fand ich halt, die Missionsvielfalt und wie die Missionen aufgebaut sind, fand ich halt total geil.
Da bin ich schon wieder bei so einem Problemfall für mich persönlich. Es gibt so Brüche, die mag ich nicht. Ja, das ist wie dieser Bruch zwischen Open World und Schlauchmission oder cinematischer Schlauchmission, die ich dann auch als Sequenz anschauen könnte, weil das Gameplay einfach keinen Mehrwert bietet. Und das ist sowas Ähnliches. Wenn ich ein ernsthaftes Spiel habe, dann will ich keine Rette den Teddybär-Mission.
Ja, aber
so, was ist, ich meine?
So ist es dann auch nicht. Also die lustigen Missionen sind bisher alle makaber gewesen. Da war keine dabei, die.
Ja, ich werde es weiterspielen und ich werde es dann sehen, was du meinst. Also ich kann es jetzt auch nicht abschließen.
Genau, ich will damit nur sagen, für alle die Mission, wo es darum geht, 3 Zirkustiere zu finden, die ist einfach aberwitzig insgesamt. Die ist einfach cool.
Ja, ja, das ist, wie gesagt, ich bin auch fast überzeugt. Ich habe zwar dummerweise gerade hier bei Metacritic ein bisschen gescrollt und ich habe gelesen, dass sie den gleichen Story-Twist wie im ersten Teil am Ende vom zweiten wieder abziehen und das daunt mich jetzt gerade so ein bisschen.
Also ganz ehrlich. Heißt für mich aber, wenn ich das zweite spiele, dann weiß ich, was im ersten passiert oder wie am Ende.
Ja, zumindest weißt du, was so einer der entscheidenden Twists sein könnte.
Ja, okay, ich bin mal gespannt. Also nichtsdestotrotz, um da jetzt mal einen.
Habe ich jetzt da auch nur gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich hoffe, dass es nicht stimmt.
Der Tax ist nämlich, glaube ich, schon eingeschlafen, weil der Tax hat sich
ja bei dem. Ich bin überhaupt nicht eingeschlafen. Ich denke mir die ganze Zeit, wow, das Spiel schaue ich mir wirklich nur auf YouTube an. Gut, dass ich es noch nicht gekauft habe. So, mit der Leggy-Steuerung und den Quicktime-Actions.
Für den Tax. Aber eigentlich, Tax, für dich wäre es eigentlich das perfekte Spiel, weil du kannst auch stundenlang nur die Open World anschauen.
Ja, aber wenn es so laggy ist, oder?
Nee, ich glaube. Nein,
die Steuerung ist träge, die ist nicht laggy, die ist träge, die Animationen dauern alle so ein Quäntchen zu lang.
Ja, das ist mir ja auch aufgefallen und da hoffe ich, dass sie noch ein bisschen tweaken. Was nicht laggy ist, also die Performance ist faszinierend für das, was sie da bieten, also auch die Weitsicht in dem Spiel ist krass. Und
die ist
auch in dem Spiel ja so wichtig, dass du eine Weitsicht hast, weil ja diese Prärien und so relativ weit sind.
Ist absolut wichtig. Großartig, also gar keine Frage. Das ist
und wahrscheinlich, ist es möglicherweise, werden da Abstriche an manchen anderen technischen Themen gemacht, um das hinzukriegen. Ich habe zum Beispiel ein Vergleichsvideo gesehen von nicht allzu langer Zeit zwischen der Physik-Engine von GTA 4 und GTA 5. Und ja, das ist total.
Da nur näher rum drin,
das ist total
witzig. Nicht genau ist.
Nee, das total Witzige ist, sie haben in GTA 5 eine weitaus schlechtere Physik-Engine. Also sie machen die gleichen Dinge. In GTA 4 und GTA 5 zum Beispiel, sie rempeln eine Person auf der Straße an und vergleichen dann, wie diese Physik-Engine in 4 und in 5 passiert. Und in 5 passiert halt einfach überall, egal was sie vergleichen, viel weniger, viel primitiver. Und ich glaube, dass sie da Abstriche gemacht haben. Also sie waren im 4er anscheinend echt schon weiter in dem Ganzen, um andere Sachen dann polished dahin zu kriegen.
Ja, also
ist mein Gefühl.
Das Performance-Budget war sozusagen nicht da oder anders, ja.
Nee, das ist so krass. Nee, das Krasse, es ging ja vorhin um die Animationen der Charaktere. Zum Beispiel, wenn einer eine Treppe runterfällt in GTA 4 und GTA 5, das müsste man sich, vielleicht kann ich es noch
verlinken. Ich habe das Video mal gesehen, jetzt wo du es sagst.
Ein krasser Unterschied. Also das sieht halt einfach im Vierer schon fast aus wie ein echter Mensch, der die Treppe runterfällt. Ja, und in GTA 5 ist es halt eine Computerspielfigur, die eine Treppe runterfällt.
Ja, ist auch da geil. Ragdoll-Effekten.
Und ich glaube, die haben da einfach Effekte rausgenommen, um irgendwie Performance zu sparen. Also mein Verdacht ist, dass da ganz viel, also ich will die Optimierung da gar nicht wissen, was da alles passiert, damit sie das hinkriegen, was sie da auf einer Konsole gerade zaubern.
Ist ja letztendlich für visuelle Dinge ein gängiger Kniff, dass du Sachen, die nicht auffällst, rausnimmst. Das hat man ja schon seit C64-Zeiten so gemacht. Was ich halt schade finde, und das glaube ich aber nicht, dass das passiert ist. Also ich glaube, es ist einfach das Standard-Rockstar-Gameplay drauf geklatscht, dass sie da auch nicht versuchen, sich weiterzuentwickeln. Weißt du, man muss ja nicht alles umkrempeln.
Ja, ja.
Aber einfach mal nach 5 oder 6 Spielen mit genau dem gleichen Gameplay, das auch immer wieder an den gleichen Stellen kritisiert wird. Ja? Und es ist ja auch nicht so, dass es in den Testberichten nicht drinsteht. Also ich habe inzwischen tatsächlich 1, 2 Testberichte gelesen und die kritisieren im Wesentlichen die gleichen Sachen, die wir heute genannt haben. Ja? Sagen aber, ja, aber die tolle Optik macht's wett und überhaupt ist es Rockstar. Ja.
Ja. Und das ist okay, dann gebe ich jetzt mal da auch offen zu, dann bin ich auch wahrscheinlich an der Stelle ein bisschen Fanboy. Ich habe mir zum Beispiel Testberichte gar nicht durchgelesen, weil ich einfach wusste, ich will dieses Spiel spielen und ich will dieses Spiel so haben, wie es ist. Und sehe, glaube ich, über vieles hinweg, was mich auch insgeheim immer wieder ein bisschen nervt. Zum Beispiel, dass ich im Lager nicht laufen kann. Immer wieder passiert das, ertappe ich mich selber dabei, wo ich sage, das wäre doch jetzt schön, aber dann spiele ich es gleich wieder weiter. Und es fesselt mich. Ja, und dann ist immer ganz schnell subjektiv angekommen.
Es macht mir auch Spaß, so ist es nicht. Ich habe nur wie du immer diese Momente, wo ich mir denke, boah, das muss doch jetzt echt nicht sein.
Ja, ja, die habe ich nämlich genauso, aber die reißen mich kaum raus.
Mich reißt es halt weiter raus als dich und deswegen empfinde ich das dann immer wieder als zäh. Und wenn ich das dann halt noch mit so, ja, ich habe Fahrzeugsteuerungsprobleme, auch wenn Pferd kein Fahrzeug ist. Aber ich finde auch, also jetzt gerade, wenn ich so einfach vergleiche, ja, ich vergleiche es jetzt einfach, weil das Setting mit Pferden und so geht hin, ist Witcher 3 wieder, ja. Mhm. Die Reit- und Pferdesteuerung bei Witcher 3 war einfach um Längen besser.
Okay, da sind wir jetzt auch subjektiv angekommen, weil ich ja die gerade nicht so geil fand bei Witcher 3.
Teilweise war sie total ähnlich, so mit Knöpfchen drücken, um dem Pfad zu folgen und sowas, ja. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es fühlt sich nicht rund an, wenn ich das so sagen kann.
Dieses Gefühl kann ich sogar verstehen. Ich teile es nur nicht, dass es mich negativ trifft. Ich verstehe dieses... Ich reiß
nicht bis zu dem Punkt raus, dass ich sage, ich mag es nicht mehr spielen. Aber es reißt mich zu dem Punkt raus, dass ich sage, boah, wenn mich das jetzt nicht schon wieder nerven würde, würde ich vielleicht noch mal eine halbe Stunde, eine Stunde länger spielen. Es ist dann immer wieder so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt von diesem Spiel einfach wieder genug. Ja. Und ich weiß, ich werde mich, wenn ich mit dem Spiel fertig bin oder beschlossen habe, dass ich jetzt für mich damit fertig bin, ich werde mich tierisch freuen, wenn ich mich danach an Tomb Raider oder irgendein anderes Spiel setze, das eine Gameplay-Mechanik hat.
Ja, ich bin auch mal gespannt, wie es bei mir ist. Also ich gebe mir natürlich auch noch so Spiele weiter. Ich fand es ja auch sehr, sehr, sehr cool gemacht. Aber das mit diesem, ja, jetzt langsam wieder, du nach dieser Mission, ich will nicht unbedingt noch weiterspielen, da bin ich auch mal skeptisch, weil bei Tomb Raider, da konnte ich echt nicht genug haben. Das habe ich Ewigkeit
gespielt. Ging mir bei Spider-Man so, da hatte ich auch so diesen klassischen Effekt, komm, jetzt spielst du noch eine Mission und so, oh, die geht noch weiter, die hat noch eine Fortsetzung, die Mission.
Genau. Und da ist halt wirklich, da kommt halt die Subjektivität ins Spiel und ich finde es halt super, wenn der Peter da seinen Spaß dran hat, das ist ja hervorragend.
Ja, ich habe bei mir kommt der Effekt ganz schnell rein, ich spiele dann auch eine Mission und auch wenn mich die genervt hat, ich bin dann halt einfach mal 2 Stunden in der Open World unterwegs. Wie gesagt, ich habe mich auch, ich weiß nicht wann das war, ich habe mich auch mal 2 Stunden oder 1,5 in den Saloon gesetzt und habe eine Pokerrunde gespielt, die ich dann auch gewonnen habe.
Okay.
So, und jetzt kommt ihr.
Was? Du hast im Spiel gepokert?
Ja, weil das Pokern verdammt geil gemacht ist in dem Spiel.
Okay. Das glaube ich. Das war beim ersten Jahr schon ziemlich geil.
Ja, und die haben es nochmal einen draufgesetzt und es macht einfach Spaß. Und ich habe halt 1,5 Stunden gespielt, zu 5. oder zu 6. am Tisch und am Ende habe ich halt echt gewonnen und das fand ich cool. Es ging leider nur um sehr wenig Geld, das war das Blöde dran.
Ich möchte jetzt trotzdem ganz kurz, die so als kleiner Off-Topic am Rande, ich möchte kurz anregen, dass wir deine Fernsehserie in die nächste Episode
verlagern. Ja, das hätte ich sowieso angeregt, weil ich ganz ehrlich sagen muss, vielleicht verlegen wir
es,
wir verlegen die sogar noch ein bisschen weiter, vielleicht verlegen wir sie komplett bis zum Mid-Season-Finale, Philipp.
Das wäre eine gute Idee.
Und dann nehmen wir uns da einfach jetzt so viel Zeit, wie wir uns heute für Red Dead Redemption 2 genommen haben. Ich hatte schon die Vorahnung, dass wir da etwas länger drüber sprechen werden.
Ja, wie gesagt.
Was ja auch nicht schlecht ist, weil es ist ja doch ein sehr top aktuelles Thema. Ich glaube, da draußen hören uns jetzt wahrscheinlich, weiß nicht, die Leute, die uns zuhören, jeder Zweite wird dieses Spiel spielen und kaufen. Wenn ich auf meiner PS4 gerade, ich mache sie an, schaue in die Freundesliste, wer ist denn so online? Und da sind da 80% am Red Dead Redemption 2 zocken aktuell. Das ist schon
natürlich
faszinierend.
Ich hätte da übrigens noch einen Erweiterungsvorschlag, wenn wir aufs Mid-Season-Finale der Zombie-Serie warten.
Ja.
Dann können wir bis dahin vielleicht in diesem Podcast auch noch Overkill's The Walking Dead mit aufnehmen.
Ja, das kommt ja auch diesen Monat. Das kommt doch morgen raus,
am Freitag. Das ist ja so ein Team-Shooter. Ne?
Oder es kam gestern raus. Also es kommt diese Woche raus. Und
Das ist, glaube ich, die Woche raus.
Genau. Ich bin total überrascht, dass wir das noch nicht
vorher thematisiert haben. Die Erwartungen sind sehr hoch da dran. Ne? Das stimmt.
Zurück von Zombies,
eine ernsthafte Frage zu Red Dead Redemption habe ich noch. Ja. Peter, spielst du es mit der Companion-App? Hast du die mal verwendet?
Ich habe die am Anfang verwendet. Also das Coole ist erstmal, es gibt eine Companion-App, die Mehrwert hat. Das finde ich schon mal sehr gut. Weil nämlich, was ich ganz geil fand, in der Companion-App kannst du dir die Map anzeigen lassen. mit genau. mit dem das Ganze hat eigentlich. Und dann kannst du es am Fernseher komplett ausblenden. Das bietet das Spiel ja an, du kannst das komplette HUD am Fernseher ausblenden, dann siehst du nur das Spiel.
Und wie connectet sich das? Also über einen Server oder?
Ja. Ja, ich glaube über den Social Club Rockstar Server Gedönse.
Ja, du musst dich halt anmelden, aber du musst dich dann auch noch, musst es halt verlinken und dann checkt genau. er das schon, wenn du im Spiel angemeldet bist.
Ja, und ich dachte aber, dass dann die Map genau. und so, dass das über Wi-Fi geht, weil dafür ging es mir zu smooth. Also das war zu genau alles. Das glaube ich geht, es wird nicht über Internet gesynkt, sondern ich glaube, das ging über Wi-Fi.
Ja, keine Ahnung.
Aber bin mir nicht genau sicher. Auf jeden Fall war es ziemlich cool. Ich mache es jetzt einfach nicht mehr, weil es mir immer zu viel Bohai ist. Jetzt das iPad da noch hinstellen, die App aufmachen. Ja. Weil nämlich bei Red Dead Redemption, ich habe eine Sache auf der PS4 entdeckt, die ich bisher noch nie verwendet habe oder noch nicht so ausgiebig verwendet habe. Ich verlasse aktuell dieses Spiel nicht, sondern meine PS4 geht nur in den Rest-Mode. Und ich bin durchgehend in dem Spiel. Ich bin seit dem ersten Mal, dass ich es gespielt habe, habe ich das Spiel nicht beendet. Und ich bin total fasziniert, wie gut das funktioniert. Ja. Ich mache meine PS4 an, ich gehe in das Spiel und zocke weiter und es sind kaum Ladezeiten da. Also es ist nicht so, dass, also der hat wirklich in diesem Hibernate-Mode steht das Ding still und ich kann sofort weiter zocken.
Das stimmt.
Und, ich gebe bei einigen Spielen. Und da will, genau, ich habe es nur noch nie so benutzt. Also wie gesagt, PS4 ist nur im Rest-Mode, das Spiel läuft immer. Und dann ist es eben so, bei dem Spiel ist es so, da gehe ich kurz mal ran und mache irgendwas und dann stelle ich nicht jedes Mal die Companion-App hin. Weil es wird länger dauern, als das Spiel schnell zu starten und irgendwie eine Mini-Mission zu spielen.
Das verstehe ich schon, ja.
Deswegen benutze ich sie nicht mehr, aber technisch hat sie gut funktioniert.
Okay, weil da hätte ich nämlich, da bin ich zu doof. Ich habe es zwar hingekriegt, dass ich mich sowohl im Social Club angemeldet habe und dass dann auch die App erkannt hat, also wie ich mich dann gelinkt habe am der PS4. Und dann sagt mir die App, ich kann die game-relevanten Features wie zum Beispiel eine Map nicht nutzen, weil die Sprache in meiner App eine andere ist als wie in meinem Spiel. Weil mein Spiel ist auf Englisch und meine App ist auf Deutsch, weil ich es halt auf mein Betriebssystem ist halt auf Deutsch und ich habe es nicht geschafft, die Fuck-App auf Englisch umzuschalten.
Ich habe die auf Englisch, weil ich, glaube ich, auf meinem iPad alles auf Englisch habe. Nicht nur die Sprache, sondern auch die Location. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Das könnte ich aber nochmal prüfen. Aber das wäre vielleicht auch interessant, wenn jemand anders das schon die Erfahrung gemacht
hat. Und das hat mich so gewusst, dass ich schon gar keinen Bock mehr habe mit dieser Companion-App. Ja, weil ich finde, die ganze Menüführung und dieses dieses ganze Tagebuch, was er da führt und auch das Hilfesystem, das finde ich so scheiße.
Aber das Tagebuch ist aber doch cool, immer mal wieder reinzulesen.
Ja, aber ich glaube, nee, ich meine jetzt dieses...
Ach, in der Companion-App. Oder?
Nee, nicht in der Companion-App, sondern schon im Spiel, wo du dann nachschauen kannst, welche Tiere hast du schon und welche Pflanzen hast du.
Ach so, das mache ich eh nicht.
Da gehst du so, das ist so umständlich zum Durchnavigieren, das ist zwar stylisch ganz gut gemacht, aber das, also habe ich jetzt auch noch nicht viel gemacht, aber ich bin ja immer so ein Listenzähler dann.
Ja, aber bei dem Spiel lege ich es nicht auf Completionist an, weil es mir zu groß ist. Also das ist mir zu krass, weil es gibt allein über 500 Spezies, die du entdecken kannst.
Spezies.
Spezies, also das heißt wahrscheinlich verschiedenste Pferderassen und sonst was, aber es sind über 500 Stück. Also sorry, irgendwo hört es bei mir auf.
Ein weißes Pferd, ein braunes Pferd, ein dunkelbraunes Pferd.
Ich glaube, Pferderassen allein sind 16 oder sowas, keine Ahnung. Aber es gibt halt Viecher, es gibt halt einfach in dem Spiel so viele Viecher. Seid ihr eigentlich, das können wir nochmal abschließend sagen, weil jetzt machen wir eh keinen Walking Dead mehr heute, seid ihr mal jagen gegangen, so richtig, so in der Art, ich gehe jetzt jagen?
Ja, nur da im Tutorial, wo du musst.
Da kann man auch fischen gehen. Ah, das sind auch nicht. Es gibt eine ganz coole Sache. Es gibt so Legendary-Viecher auf der ganzen Karte verteilt. Von jeder. Ja. So die erste, die man da spielt, die erste Mission ist schon cool. Also die Viecher sind auch cool.
Da bin ich anfällig dafür. Das würde ich machen. Also allein der Mitfall am Bogen, das hat mir schon voll getaugt. Und Jagen, das fand ich auch geil.
Und sowas gab es halt bei Far Cry, gab es halt, glaube ich, auch im letzten. Ich weiß nicht, ob es das immer schon gab, so Legendary-Viecher. Ich glaube, im Dreier gab es das sogar schon. Wo man dann dann kriegt man eine Bärenmütze zum Beispiel, wenn man so einen fetten Bären, das ist einer von denen, wenn man den beseitigt, dann geht man mit dem Fell zum Trapper und dann baut einem der da draus halt zum Beispiel so eine fette Bärenmütze, die dann halt gegen Kälte wieder gut ist. Ja, das denke ich, das ist das.
Da gibt es auch so diese Epic Animals, die du dann
es gibt es halt fast überall, das ist nur echt wieder cool inszeniert, also auch der Story-Arc da drum und die Dialoge. Das muss man übrigens schon sagen, ich habe keine Ahnung, wie viele Dialoge die da eingesprochen haben. Das ist ja mega krass. Also das könnte auch manchem zu viel sein übrigens, was da gelabert wird in dem Spiel. Man kann zwar, glaube ich, alles skippen, aber das ist ja unglaublich, was da an Dialogen unterwegs sind. Du kannst ja auch mit jedem immer mal so Smalltalk führen und da kommen auch immer wieder neue Sachen raus. Mhm. Habt ihr das mal im Lager gemacht, einfach zu irgendjemandem hin? Und übrigens, genau, man kann ja auch wenn rechts unten nicht eingeblendet wird, dass man eine Aktion machen kann, kann man die trotzdem machen. Also man muss halt dann trotzdem die Buttons einfach drücken. Und dann taucht die auf. Also dieses, was, wie ist die Interaktion? Ich mache das jetzt schon automatisch R2 oder L2.
L2,
genau. Einfach immer, wenn ihr irgendwo an einer Person dran seid und es taucht auch nichts auf, wenn ihr auch irgendwie nicht die Person nicht anschaut oder so, drückt einfach L2, dann könnt ihr trotzdem reden und dann dreht man sich automatisch hin und unterhält sich mit der Person. Also das funktioniert geil und da kommen immer wieder neue lustige Gags zwischendrin raus.
Krasser
so,
Scheiß.
Und die allerletzte Sache, damit ihr nochmal ein bisschen Spaß habt, geht's mal, das ist relativ am Anfang jetzt, geht mal mit dem Lenny. Lenny ist auch einer aus dem Clan hier. Sobald die Mission auftaucht, geht man mit dem einsaufen. Ist sehr lustig.
Ja. Na gut. Der ist ja so jung, der trinkt mich hier unter den Tisch.
Ja, das ist allein schon was.
Okay, das vielleicht nicht, aber dann hat er am nächsten Tag nicht so Schmerzen wie ich.
Ja, das ist, so kann man es auch sagen. Ja, passt sogar ein bisschen. Gut.
Puh. Gut.
Dann haben wir jetzt, dann habe ich jetzt den Christian vielleicht sogar mal in Redezeit übertrumpft heute. Hätte ich jetzt so nicht mehr erwartet.
Ja, heute haben wir sehr lange gesprochen. Ich bin auch jetzt entsprechend bettschwer.
Ja, aber ich glaube, dass es recht spannende Themen waren und ich verspreche euch, das habe ich so schon angespoilert, aber ich verspreche, dass wir Walking Dead nochmal ausführlich besprechen werden. Weil da haben der Philipp und ich nämlich wahrscheinlich wieder ein bisschen konträre Meinungen zu. Und das macht es ja gerade spannend.
Aber dann haben wir einen der längsten Podcasts heute, oder?
Ja, aber es ist ja im Vergleich zu vielen anderen immer noch.
Okay. Wir haben auch sehr spät angefangen, tags.
Ja, aber wir sind trotzdem über zweieinhalb Stunden. Wir sind über zweieinhalb Stunden jetzt gerade. Das ist schon mal ziemlich feierlich. Aber wir haben auch schon lange nicht mehr geplaudert. Ich glaube, nächstes Mal wird es auch wieder lang sein, aber so sind wir halt, gell? Ihr hört uns ja gerne zu und wenn ihr das nicht tut, dann hört uns einfach nicht zu. Ja. Gut. Von euch noch was? Ich glaube, ich würde da jetzt einen Deckel drauf machen.
Ich mache jetzt auch einen Deckel
drauf. Was ich letztes Mal nicht erwähnt habe und einfach haben wir einfach so gemacht und jetzt werde ich es erwähnen. Der Tax hat uns nochmal ein neues, wunderbares Outro geschneidert, das jetzt wahrscheinlich anfängt und das ihr euch jetzt noch in Ruhe anhören könnt. Und ja, wir hören uns bald wieder. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.
Bis bald. Macht's gut.
Tschüss. Servus.